Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Verbrechen ohne richtigen Namen. Das ist der momentane Titel unseres schönen True Crime Comedy Podcasts, wenn man das so nennen darf. Und ich freue mich sehr, auch heute wieder unser Ensemble begrüßen zu dürfen. Allen voran natürlich Alice, hallo.
Hallo.
Jochen.
Hallo.
Und den lieben Georg. Hallo Georg.
Hallöchen. Und ich muss mich auch gleich kurz ein bisschen einklinken und zwei Dinge betreffen. Das eine ist, ich warte auf neue Hardware. Ich muss ein bisschen was Hardware bei mir austauschen. Kann sein, wenn es zwischendurch mal brachial knackt in der Leitung, dann bin ich das. Ich versuche, dass das so wenig wie möglich ist. Und Teil 2 ist, bevor wir jetzt eigentlich direkt wieder ins Thema einsteigen, nochmal der wichtige Disclaimer. Wir machen hier, und das ist die Grundidee unseres Podcasts von Verbrechen ohne richtigen Namen, eine Mischung aus Comedy und True Crime Podcast. Das heißt, wir gehen das Thema mit dem gebührenden Respekt an. Wir sagen, wir recherchieren das Ganze auch so, dass wir erfinden nichts. Aber wir gehen es auch da humoristisch an, wenn wir glauben, dass das angebracht ist. Ich weiß, dass es einige von euch gibt, denen das überhaupt nicht in den Kram passt. Wobei, was heißt von euch? Dass es einige gibt, denen das nicht in den Kram passt. Und die daran dann keinen Spaß haben und sagen, das darf man nicht machen. Das ist legitim, das kann ich auch verstehen, nur seid ihr dann hier falsch, ne? Dann seid ihr bei diesem Podcast falsch.
Du hast das neulich anders formuliert. Du hast gesagt, dann sollt ihr euch doch ficken.
Ja, genau.
Nein, du hast gesagt, die sollen sich dann mit einem Kaktus ficken.
Ja, das stimmt. Ich muss immer ein bisschen variieren, was ich den Leuten ans Herz lege.
Aber es sind schon die gleichen Leute, die du meinst. Ja. Ne?
Auch nur für ein bisschen, ja. Okay. Auch nur für den Fall, dass jemand plant, uns zu schreiben und das irgendwie anzumerken. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen. Nur wird das nichts daran ändern, wie wir diesen Podcast machen. Ne? Wir haben beim letzten Mal, sagte Etienne leichtfertig, schreibt uns doch eure Meinung zum Thema. A, bitte wartet, bis wir die ersten 4 Folgen produziert und ihr sie gehört habt, um einen Eindruck zu bekommen. Und zwar, und B, der Teil, der ist quasi nicht verhandelbar. So, und von mir aus können wir loslegen. Ich bin gespannt. Ich weiß ein bisschen, worum es geht.
Moment. Ich möchte mich jetzt in der zweiten Folge direkt mal als der Kassenwart der Morde anbieten. Der Kassenwart ist ja im Verein immer derjenige, der das Kleingeld bei den Kollegen einsammelt.
Kassenwart der Morde finde ich richtig gut.
Also ich habe nämlich 12 Morde aus dem 12 Morde aus der ersten Folge hier schon in meinem Kassenbüchlein stehen. Und ich hoffe, es kommen mindestens 12 heute dazu.
Ich glaube, wir werden dich enttäuschen.
Oh, okay. Ich glaube auch. Aber das Gute ist, du musst dann nicht so viel zählen, Jochen. Das ist eine super Geschichte für dich heute. Es wird ein Mord stattfinden. Dieser Mord ist aber von so viel Verrücktheit umgeben und begleitet und von so viel Parallelgeschichten. Personen wird es genug geben. Vor allen Dingen Personen in einer Person, die mordet. Und ich nehme euch direkt mit in eine wundervolle Stadt, nämlich nach New York. Okay, ich nehme euch mit nach New York. Mhm. Und zwar in die Nacht des 8. Dezember 1980.
Da habe ich Geburtstag. Also am 8. Dezember.
Echt? Ja. Das ist ja cool.
Holy shit.
Ich möchte lösen, Eddie war's.
Und weißt du, worum es geht vermutlich, oder? Jetzt sag mir nicht, dass du nicht weißt, worum es geht.
Nee, weiß ich nicht.
Okay. Also 1980, das ist ja schon mal ein Jahr, wo eine Menge passiert ist in Amerika. Amerika hat seit 3 Monaten einen neuen Präsidenten. Zu dieser Zeit. Bis dahin war Jimmy Carter Staatsoberhaupt.
Darf ich raten? Nixon.
Reagan.
Der war vorher. Reagan ist richtig.
Scheiße.
Jetzt haben wir den Reagan dran. Wenn ihr euch an die 80er aktiv erinnern könnt, da gab es die Version von Trivial Pursuit, die man locker ohne Wissen gewinnen konnte, weil jede zweite Antwort Ronald Reagan war. Damit bin ich damals immer gut durchgekommen. Immer noch sind wir in den USA und in einer dunklen Gasse presst vor den Wahlen jemand einem Wahlberechtigten einen Colt an den Kopf und verlangt eine Entscheidung. Carter oder Reagan? Nach einigen Schrecksekunden stammelt der bedrohte Drück ab. Und, glaubt ihr, das ist schon der Mord der heutigen Folge?
Moment, es wird jemand bedroht und es wird gesagt, was?
Okay. Amerika hat seit 3 Monaten einen neuen Präsidenten, aber vorher war Jimmy Carter Staatsoberhaupt und zwar schon in seiner zweiten Amtszeit. Mhm. Und jetzt presst in einer dunklen Gasse vor den Wahlen jemand einem Wahlberechtigten einen Colt an den Kopf und verlangt eine Entscheidung. Carter oder Reagan?
Und der Bedrohte sagt, drück ab.
Drück ab.
So, okay. Ist ein bisschen wahlmüde, oder?
Ja, der Mord in der heutigen Folge ist damit nicht passiert, sondern das war ein Witz. Und zwar erhob die New York Times diesen Witz zur Story der Wahlkampagne von 1980, wie der Spiegelreporter Hans Hielscher, der war damals Korrespondent in Washington, berichtet. Der sagt, wie zuletzt beim Duell Clinton-Trump empfanden damals Millionen Amerikaner, dass sie sich lediglich für das kleinere Übel entscheiden
können. Wollte ich gerade sagen, das ist ein zeitloser Witz eigentlich, oder?
Total zeitlos, Georg. Umfragen zufolge wollten viele nur den Demokraten Jimmy Carter aus dem Weißen Haus vertreiben, und zwar zurück nach Georgia auf seine Erdnussfarm. Andere wollten unbedingt verhindern, dass der Republikaner Ronald Reagan Präsident wird. Apropos Georgia, merkt euch diesen Bundesstaat, da wachsen nicht nur Erdnüsse, sondern auch unser heutiger Mörder.
Und Coca-Cola.
Coca-Cola kommt da auch her?
Ich glaube schon, ne? Atlanta, oder?
Okay. Okay, okay.
Sorry, jetzt habe ich alle ausgedrückt. Alle überlegen jetzt, ob wirklich
Coca-Cola aus Georgia kommt. Oder doch eher Ketchup.
Na, Coca-Cola ist auch super 80er, ne? Die tollen 80er-Jahre-Werbung, Coca-Cola, Wrigley, Spearmint, Gum und so. Also ihr...
Du wächst gerade Erinnerungen bei mir.
Ja, ja. Zurück mit uns in die Szene. Wir stehen also in New York. Es ist die Nacht des 8. Dezember. Eddie wird geboren.
Nee, ich bin da schon zwei. Ich bin 8.12.78. Ja, ich habe Geburtstag.
Darf auf die Kuchen spucken beim zwei Kerzen auspusten.
Genau. Und wir stehen in New York und zwar vor einem prachtvollen Gebäude, Ecke 72. Straße und Central Park West. Mhm. Vor
gutes,
dem berühmten,
gutes Viertel.
Gut, ne? Mhm. Upper Side. Ich vor dem berühmten Dakota Building. Sagt euch das Dakota Building?
Ja.
Ist?
Da ja, waren die Beatles.
Was war?
Mhm. Das war das, wo die Beatles über den Zebrastreifen da gehen.
Das ist doch,
nee, wo
das
Joe,
ist
doch, John Lennon erschossen wurde.
Das ist in Amerika gewesen?
Ja. Nein, geht es um den Mord an John Lennon?
Heute geht es um den Mord an John Lennon in der Nacht zum 9. Dezember, am 8. Dezember.
Okay.
Und ein bisschen was erzähle ich euch aber gerne noch über das Dakota, das tatsächlich eine zentrale Rolle spielt. Und Eddie, du hast gerade schon gesagt, was war denn da nochmal los? Dach, Zebrastreifen, Lennon erschossen. Es gibt so viele große Symbole, die wir mit den Beatles verbinden. Zu diesem Zeitpunkt des Mordes an John Lennon ist John Lennon ein Ex-Beatle und hat die Beatles bereits verlassen. Er lebt in Dakota und zwar mit seiner Frau Yoko Ono und seinem 5-jährigen Sohn Sean. Das Dakota ist 1881 gebaut und ist auch bekannt als Dakota Apartments. Das ist ein kooperatives Wohnhaus in der wirklich allerbesten Lage, in der Upper West Side von Manhattan in New York City. War schon historisch gesehen die Heimat vieler Künstler, Schauspieler und Musiker, eben auch John Lennon. Und
ein kleiner Fun Fact,
ja?
Yoko Ono lebt da immer noch.
Ja, das tut sie.
Warte mal, ich habe ja das Büchlein, ich habe zwar noch keine Mörder, ich würde jetzt sagen zwei Wissenspunkte schon mal für Etienne.
Genau.
Okay. Ja,
ja, man hat sich irgendwann gefragt, warum das überhaupt The Dakota genannt wurde. Angeblich, weil das zum Zeitpunkt seines Baus da super dünn besiedelt war und ganz abgelegen von dem bewohnten Gebiet Manhattans angesehen wurde. Genauso wie das Dakota-Territorium als abgelegen angesehen wurde. Der Bau erinnert, um euch ins Bild zu bringen, so ein bisschen in der Bauweise an hanseatische Rathäuser. Also es ist sehr, sehr, sehr prachtvoll gebaut. Es hat einen, wichtig für unsere Geschichte, einen gewölbten Haupteingang. Und dieser Haupteingang ist groß genug für die Pferdekutschen, die da früher einfuhren. Und es den sehr, sehr reichen Passagieren, die dort wohnten oder zu Besuch kamen, ermöglichten, wettergeschützt auszusteigen. Viele dieser Wagen waren in einem mehrstöckigen Stallgebäude untergebracht. Und da gab es sogar Aufzüge, die die Wagen in die oberen Stockwerke heben konnten. Also das war schon ganz, ganz großes Luxuskino, was da ganz früh gebaut wurde.
Und es ist immer noch, ne?
Ist es immer noch, ne? Und es wurde für die High Society von Manhattan Mode, in diesem Haus zu leben oder zumindest eine Wohnung dort als zweite Stadtresidenz zu mieten. Der Erfolg von vom Dakota veranlasste den Bau vieler anderer Luxus-Apartments in Manhattan, aber keines der anderen Apartments reichte an diesen Luxus heran. Obwohl das Gebäude historisch viele kreative oder künstlerische Menschen beheimatet hat, wurde das Gebäude und sein Vorstand Anfang der 2000er Jahre von einem ehemaligen Einwohner heftig kritisiert. Der versuchte, sein Eigentum an die Schauspieler Melanie Griffith und Antonio Banderas zu verkaufen. Die wurden aber vom Vorstand abgelehnt, wie übrigens einige hochprominente und eigentlich schwerreiche Menschen abgelehnt wurden. Und als schockierend betrachtet wurde, weil so der Kontakt zu interessanten Menschen verloren ging. Das Dakota kommt übrigens auch in einigen Filmen vor. Habt ihr eine Erinnerung an Filme oder wisst ihr vielleicht zufällig, wo dieses Gebäude eine Rolle spielt?
Rosemary's Baby, weiß ich, glaube ich.
Ja, genau, Rosemary's Baby wurde 1968, da wurden die Außenaufnahmen verwendet, von dem Wohnhaus, in dem die Geschichte spielt. Und es gibt einen Roman von Jack Fanny aus den 70er Jahren, Time and Again, da ermöglicht das Dakota Zeitreisen. Viele bemerkenswerte Leute wohnten da. Lauren Bacall wohnte dort. Ich zähle euch nicht alle auf, aber Rosemary Clooney, eine Sängerin und Schauspielerin, die Tante von George Clooney übrigens, wohnte dort auch. Charles Henry Ford wohnte dort, Judy Garland wohnte dort, Boris Karloff, sagt euch der was? Mhm. Der hat auch dort gewohnt, ne? Frankenstein. John Madden, einer der besten Football-Trainer der NFL-Geschichte, ja. Ja. Und Kommentator. Und eben auch Sean Lennon, Yoko Ono und John Lennon.
Ich habe mal nachgeguckt. Ich habe mal nachgeguckt, was es da so an Wohnungen gibt. Das liegt direkt am Central Park, also mit Blick auf den Central Park, wobei das Ding so einen kompletten Häuserblock umspannt. Das heißt, eigentlich muss ein Großteil der Wohnungen eben nicht Blick auf Central Park haben, je nachdem, wie die halt angelegt sind. Und ich wollte mal gucken, wie kann man da mieten oder nur kaufen oder so? Die Wohnungen sind wohl bis zu 25 Millionen Dollar teuer für eine Wohnung, ne? Also nicht irgendwie für ein Haus oder sowas, sondern für eine Wohnung. Und ich habe mal grob überschlagen mit der Anzahl der Wohnungen, die es in dem Haus gibt, dass das knapp eine Milliarde an Kaufwert hat, also wenn man die einzelnen Wohnungen da zusammen addieren würde. Und das Krasse daran ist, dass die Nebenkosten so unglaublich hoch sind in dieser Gegend. Ich habe mal ausgerechnet, wenn du eine 120 Quadratmeter Wohnung hättest, weil ich mir dachte, Etienne, Jochen und ich, wir dürften so ungefähr in der Größenordnung hier in Hamburg liegen, irgendwas zwischen 100 und 120 Quadratmeter, ne? Dürfte auch bei euch auch der Fall sein, oder?
Mhm. Ja, mein Wohnzimmer.
Ungefähr. Allein die Nebenkosten im Dakota für eine 120 Quadratmeter Wohnung sind etwa 8.000 Dollar. Die Nebenkosten.
Für Wasser, Heizung, Strom?
Ja, und so Dinge wie einen täglich besetzten und durchgehend besetzten Empfang. Du hast einen Empfang mit Wächter und weißt, ich weiß nicht, was da sonst noch so teuer ist und ob die keine Grundstücksteuer oder so, was die da in den USA haben. Da dachte ich mir also, wie geil, selbst wenn dir jemand dort eine der kleinstmöglichen Wohnungen schenken würde, die gehen da halt bis zu, glaube ich, 400 oder 500 Quadratmeter hoch, die Wohnung. Und auch mit Gästezimmer und nicht nur Gästezimmer, sondern auch irgendwie für bedienstete Zimmer und so weiter und so fort. Selbst wenn dir das jemand schenken würde, dann könntest du dir nicht mal die Nebenkosten leisten. Und was Alice halt gerade geschrieben hat, dass es so eine Eigentümerversammlung gibt, die den Verkauf an bestimmte Personen von jeder beliebigen Wohnung in diesem Haus ablehnen können. Das heißt, du willst deine Wohnung verkaufen und die Eigentümerversammlung sagt eben wie im Fall von Griffith und Banderas, nö, darfst du nicht. Du darfst an die nicht verkaufen. Die haben andere abgelehnt. Die haben Madonna abgelehnt, die haben Billy Joel abgelehnt, die haben Nixon abgelehnt. Also einen Ex-Präsidenten haben sie als Käufer einer Wohnung in diesem Haus abgelehnt. Also echt komplett irre dort.
Okay.
Ja, aber Ono und Lennon haben dort eine Wohnung gehabt und vermutlich hätten sie die nicht mehr bekommen, nach dem Mord. Weil einer der Gründe, warum Nixon abgelehnt wurde, war, dass die Eigentümerversammlung gesagt hat, der ist so unbeliebt, da gibt es bestimmt Stress, wenn der bei uns einzieht.
Und Madonna? Wieso lehnt man denn Madonna ab?
Ja, vermutlich aus denselben Gründen, warum über die wir heute reden. Das verrückte
letzte Fans Album einfach nicht so geil war.
Das letzte Album war genau. Scheiße. Dass dann da verrückte Fans irgendwie rumlauern und einer auf die Idee kommt, er mag Madonna nicht oder so. Ja, gut.
Ja, und vor diesem Gebäude stehen wir jetzt in der Nacht des 8. Dezember. Und Mark David Chapman schießt mit einem Undercover 38er Special Revolver aus mehreren Metern Entfernung 5 Schüsse auf den mit seiner Frau Yoko Ono aus dem Aufnahmestudio heimkehrenden Ex-Beatle John Lennon. Lennon wird 4-mal von hinten getroffen. Chapman bleibt am Tatort und liest in J.D. Salingers Roman The Catcher in the Rye, der Finger im Roggen, bis er von der Polizei festgenommen wird.
Gutes Buch.
Er kann nicht, wie ursprünglich geplant, den Roman als sein Manifest zitieren. Mhm. Gutes Buch, sagst du, Etienne?
Kann er das hast du es gelesen?
Ja, habe ich gelesen. Damals zum ersten Mal habe ich es gelesen im Englischunterricht. Das ist, glaube ich, so eine Standardlektüre für Englisch oder Englischleistung. Und dann habe ich es aber auch nochmal auf Deutsch gelesen. Mhm. Kleiner Funfact, weil der Hauptcharakter heißt ja Holden. Und ich habe irgendwann mal einen Film gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Mallrats mit Kevin Smith, mit und von Kevin Smith. Und da spielt Ben Affleck die Hauptrolle und heißt in diesem Film Holden. Und das habe ich dann damals gesehen und das hat dann bei mir so Klick gemacht. Weil ich sage, warte mal, den Namen, den kenne ich doch irgendwo, wieso Holden? Und dann habe ich irgendwann den Film nochmal mit Audiokommentar geguckt. Und dann hat Kevin Smith erzählt, dass er den halt benannt hat nach J.D. Salingers Der Finger im Roggen. Ja, warum habe ich das erzählt? Keine Ahnung. Weil ich auch mal ein Buch kenne. Ich lese so selten. Nee, aber auch weil ich so selten lese, dann bin ich so stolz drauf, wenn ich auch mal sagen kann, das Buch kenne ich.
Ja, und das ist ein Buch, das viele Leute fasziniert hat. Das ist in den 50er Jahren erschienen. Ich Erzähler des Romans ist eben dieser 16-jährige Holden Caulfield, der Hauptdarsteller, der sich zur Zeit seiner Aufzeichnungen zur Erholung und psychiatrischen Behandlung in einem Sanatorium befindet. Und da hält er Rückschau auf, wie es in dem Roman heißt, diesen Irrsinnskram, der mir so um letztes Weihnachten passiert ist. Der Roman handelt davon, wie Caulfield nach einem Schulverweis wegen schlechter Leistungen kurz vor Beginn der Weihnachtsferien die Schule vorzeitig verlässt, um dem, wie er findet, ganz oberflächlichen, selbstdarstellerischen Verhalten seiner Schulkameraden zu entfliehen. Und weil er Angst vor der Reaktion seiner hysterisch nervösen Mutter und des beruflich erfolgreichen Vaters hat, geht er nicht sofort nach Hause, sondern irrt 3 Tage lang auf der Suche nach menschlicher Nähe und einer Zukunftsperspektive durch Manhattan. Wir befinden uns also immer noch im Roman und ihr habt vielleicht schon so eine Idee, wo es hingehen kann. Tatsächlich ist dieser Roman offenbar für Mark David Chapman, der John Lennon in dieser Nacht erschießt, unglaublich wichtig. So wichtig, dass er sich vorgenommen hat, direkt nach dem Mord aus diesem Buch zu zitieren.
Dem gegenüber zu zitieren?
Ja, also auf der Straße zu stehen und daraus
vorzulesen.
Ja. Ja, also daraus zu zitieren wie aus einem Manifest, das war sein Plan. Ja, dieser Roman hat in vielen Leuten viel ausgelöst, weil er in dieser sehr konservativen Zeit der 50er Jahre einen sehr moralischen Blick auf die Gesellschaft und deren Verlogenheit geworfen hat. Ist sehr, sehr intensiv in der Beschreibung des Hauptdarstellers, so intensiv, dass Etienne sich den Namen gemerkt hat und bis heute sich daran erinnern kann. Und vielen jungen Menschen sprach das Erleben dieses jungen Mannes und auch das paranoid-schizoide Erleben in dieser 3-tägigen Reise sehr aus dem Herzen ihrer jugendlichen Wirklichkeit. Wir gucken uns Mark David Chapman genauer an. Wer ist denn dieser Mann? Der wird genau in diesen 50er Jahren, in dem auch der Roman geschrieben wird von J.D. Salinger, geboren, und zwar in Fort Worth in Texas. Er wächst zum Teil in Georgia auf, zum Teil deswegen, weil in seiner Kindheit häufiger umgezogen werden muss. Warum? Kommen wir gleich nochmal drauf. Georgia, wir erinnern uns, ne? Erdnüsse, Jimmy Carter, Coca-Cola. Die Stadt, in der er da aufwächst, größtenteils hat 16.000 Einwohner, ist eine Kleinstadt und geprägt von überwiegend orthodoxen Christen. Mark Davids Vater ist Stabsfeldwebel bei der US Air Force und seine Mutter Diane, geborene Peace, ist Krankenschwester. Als Chapman 7 Jahre alt ist, nur so für die groben Eckdaten, wird seine jüngere Schwester Susan geboren, also sehr viel später. Später wird Mark Chapman angeben, er habe in Angst vor seinem Vater gelebt, der seine Mutter schlug, ihm gegenüber lieblos war. Sein Vater habe ihm aber Gitarre-Spielen beigebracht und ihm auch sein erstes Beatles-Album Meet the Beatles gekauft.
Welches Jahr ist er geboren?
Der ist 55 geboren im Mai.
55. Mhm. Ja, wann fing das denn mit den Beatles an? Anfang 60er?
Sogar vorher, meine ich. Ich habe die Beatles, weil es viel, viel Recherchestränge waren, nicht von Grund auf recherchiert, sondern mich eher um das Trennungsjahr der Beatles gekümmert.
Also die hatten eine ganz lange Zeit in Deutschland, ne? In Hamburg. Sind die ja in unzähligen Clubs auf dem Kiez aufgetreten, dutzende Male, bevor die ihren Durchbruch hatten. Ich bin auch kein Beatles-Experte, aber da beide meiner Eltern Mega-Fans und ich deshalb so ein bisschen mit Beatles sozialisiert wurde, möchte ich mal sagen. Mhm. Aber das fing so Mitte der 50er an, als Band, wo sie dann, glaube ich, in ihre Hamburger Jahre hatten. Nee, das war schon in den 60ern, glaube ich. Aber egal, auf jeden Fall wissen das auch viele nicht, wie das Deutschland einen großen Einfluss auf die Beatles hatte.
Es gibt ja auch einen Beatles-Platz.
Ich habe es ganz schnell rausgekriegt, parallel tatsächlich 1960.
Ja. Du hast recht, Etienne. Ne? Ich hatte mal diese beiden Doppelalben, diese Abbey Road, ich weiß nicht, wie die andere, mit dem Apfel in der Mitte. Und die haben sie mir auf dem Flohmarkt geklaut. Zusammen mit der Flash Gordon Langspielplatte von Queen. Irgendwelche Drecksäcke hat.
Man doch nie.
Irgendwelche Schweine haben meine super Alben von den Beatles und von Queen. Nur mal so am Rande. Die sind bestimmt
wertvoll
jetzt. Ach so,
und Christian, falls du zuhörst, du hast noch mein blaues und mein rotes Album von den Beatles. Das habe ich.
Ja, das sind die doch.
Ich traue
dir. Ja, da, wo die über die Straße gehen vorne drauf. Blaues. Ja, genau, die beiden.
Ja, die habe ich auch nicht mehr. Uns haben sie beide geklaut, Jochen. Was ist denn jetzt los?
Ohne Scheiße, ehrlich.
Dasselbe auch noch.
Echt?
Die sind, wie viel sind hier? Die sind doch
und
Millionen
weißt du,
jetzt wert.
Dafür natürlich.
Wow, also Quatsch, weißt du, wie viele davon existieren? Sie sollten ja Millionen wert sein.
Weil das schön wäre.
Aber da seht ihr mal, wie wichtig uns schon solche Sachen waren. Und wenn wir uns jetzt in Mark David Chapman hineinversetzen, der sich mit dieser Band identifiziert und da geistig noch mal stärker in die Verbindung zu denen geht, da könnte man einen Geschmack davon kriegen, allein wie Jochen und ich uns schon aufregen, was in diesem Mann, der vermutlich psychisch nicht besonders stabil sein wird, wie wir noch erfahren werden, los ist.
Ich muss gerade noch mal einhaken bei den Beatles, weil ich jetzt gerade mal nachgeguckt habe nach der Diskografie, ne, welche Alben in welcher Reihenfolge und so weiter. Wie komprimiert diese gigantische Karriere der Beatles war. Das erste, was hier gelistet ist, ist irgendwie 63 Please, Please Me. Und dann gibt's 13 Alben bis einschließlich 1970. Also weit mehr als eins pro Jahr. Und das sind ja keine Schrottalben mit irgendwelchen Murks drauf gewesen, sondern das sind ja alles irgendwie Meilensteine der Geschichte, der Musikgeschichte.
Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese Situation. Da haben sie 69, also dann 9 Jahre nach ihrer Gründung und dieser Plattendichte, dieser Veröffentlichungsdichte, die du gerade benannt hast, Georg, ne, haben die live auf dem Dach des Apple-Gebäudes in London gespielt.
Aber das war ein anderes Apple als das, was wir meinen. Ne?
Ja,
also Apple ist
ja
deren Apple Records.
Genau, das war das Apple Records-Gebäude und die haben ein nicht angekündigtes Konzert dort gespielt. Das ist sehr, sehr berühmt geworden, dieser Mitschnitt. Da lag der ganze Verkehr still, die Menschen haben gedrängelt, die Polizei musste das ordnen und die Beatles hat das echt wenig gekümmert. Die haben einfach eine super Show dahingelegt und zum Schluss hat John Lennon unter lautem Gelächter aller Zuschauer gesagt, ich hoffe, wir haben das Vorspielen bestanden. Also die waren schon sehr, sehr kraftvoll und tatsächlich ging es dann auch schon 1970 auseinander. Aber da werden wir später nochmal drauf kommen, denn das wird für die Mordmotive und für die Geschichte, die in Mark David Chapman und seinen mehreren inneren Bewohnern passiert, noch eine große Rolle spielen. Chapmans Mutter, wir sind noch in seiner Kindheit, sagt, er sei ein glückliches Kind gewesen und hätte immer gut Anschluss zu Nachbarskindern gefunden. In der Schule allerdings beginnen die Probleme sichtbarer zu werden. Später berichtet Chapman, er sei gemobbt worden, er war nicht besonders sportlich und wurde dafür verspottet. Und zwar so in der dritten, vierten Klasse muss das besonders schlimm für ihn gewesen sein, wie er berichtet. Da war er so 10 bis 12 Jahre alt. Es läuft also nicht so besonders gut für den heranwachsenden Jungen in der Schule, aber auch zu Hause nicht. Der fühlt sich da zunehmend befremdet und irritiert von beiden Elternteilen, einer verträumten, launischen Mutter, wie er das später beschreibt, und dem scheuen, zurückgezogenen Vater. Das sind Chapmans Worte. Dieser von Chapman als scheu bezeichnete Vater verprügelt, weniger scheu, Mark Davids Mutter vor den Augen der Kinder nach Strich und Faden. Chapman beschreibt das in Interviews, dass er das Gefühl hat, dass das immer wie so ein Ventil für die Emotionen seines Vaters war. Er erlebt das als prägend und er reagiert entsprechend. Und zunächst sehr leise. Er beginnt in dieser Zeit, sich vorzustellen, im Alter von 10, 11, 12 Jahren, vielleicht schon früher, König einer Gruppe kleiner Leute zu sein. Er nennt sie Little People, die in seiner Vorstellung in den Wänden seines Kinderzimmers wohnen. Also die regiert er, mit denen spricht er, die haben eine richtige Staatsform und die Little People hören ihm auch so bei allem zu, was er zu sagen hat und was er zu bestimmen hat. Und jetzt fängt es an, spannend zu werden in der Richtung, was passiert eigentlich so in Gehirnen, was ist so Fantasie, wo man sagt, kindliche Fantasie, das haben Kinder normal, die machen sowas oder ist es vielleicht schon gar nicht mehr normal, sowas zu tun. Hattet ihr eigentlich als Kinder auch so mal solche Ideen oder Vorstellungen oder unsichtbare Freunde? Könnt ihr euch daran erinnern, dass es sowas mal gab?
Unsichtbare
Freunde? Also keine, die ich für real gehalten hätte, sagen wir es mal so. Mhm. Dass man natürlich irgendwie rumspielt und da alles Mögliche fantasiert, ist ja eine Sache. Aber ich habe nicht geglaubt, dass kleine Menschen in der Wand wohnen.
Mhm. Ich habe zum Beispiel als Fünfjährige geglaubt, dass wenn ich auf einen bestimmten Knopf, den ich mir ausgedacht habe, an der Kachel am Klo drücke, geht eine Schiebetür über dem Wasserloch zu,
sehr gut,
sodass nichts Gefährliches aus dem Wasserloch rauskommen kann, wenn ich auf dem Klo sitze.
Das ist gut, das ist eine Sicherheitsmaßnahme.
Das war total sicher, ja. Also das konnte ich zaubern dann.
Ja, das ist ja so wie, wenn man die Füße zugedeckt hat, kommen die Monster nicht dran.
Ja, ja, gut.
Genau. Das ist ja auch erwiesen. Hattet ihr sowas?
Das ist Fakt.
Als kleines Kind, na klar.
Ich hatte immer Angst, in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, musste man im Treppenhaus an der Kellertür vorbei. Und ich hatte immer so ein ganz komisches Gefühl, dass da die Tür aufgeht und mich jemand schnappt oder irgendwie sowas. Und ich bin dann immer so, ich habe die Tür dann so vorsichtig aufgeschlossen und dann aufgemacht und dann bin ich da so durchgehuscht und vorbeigerannt mit 3 Schritten habe ich dann irgendwie 5 Stufen genommen und hatte immer so diesen, ja, so ein Verfolgungsgefühl im Nacken irgendwie an dieser Kellertür, aber da war ich noch klein.
Ja.
Irgendwann mit 16, 17
Keller ist schlimm.
Das Licht halt erstmal anmacht, ne?
Keller ist schlimm. Wir hatten so einen Keller, da guckst du so rein und es ist so ein richtiges schwarzes Loch in dem Haus, wo wir waren. Oh. Und normalerweise ist ein Lichtschalter auf der linken Seite. Das heißt, du kannst es anmachen, dann hast du direkt auf dem ersten Treppenabsatz Licht und dann kannst du da rein oder das nächste Licht anmachen. Und dann war das aber wochenlang kaputt. Und immer, wenn meine Eltern gesagt haben, holst du mir mal das aus dem Keller, holst du mir das, habe ich richtig Schiss gehabt, weil ich wusste, dieses scheiß Licht ist kaputt und ich musste die ersten 6, 7 Treppenstufen in dieses Loch gehen ohne Licht. Das war immer der blanke Horror. Da habe ich immer meine Schwester gesagt, kommst du mit? Ach ja, ich weiß, das ist fürchterlich.
Die haben einen einfach auch in den Keller geschickt früher. Ja. Kein Wunder, dass man sich solche Sachen ausdenken musste.
Mhm. Ja.
Pfeifen im Keller hilft übrigens auch gut gegen Gespenster.
Dingen auch.
Gegen Skelette.
Pfeifen.
Okay. Ja.
Das schreckt mir ab.
Mhm. Ja. Meine Mutter zum Beispiel schickte mich auch gerne in den Keller mit den Worten, da singst du einfach ganz laut, Alice, im Keller ist es duster, da wohnt ein alter Schuster. das fand die lustig. Ne? So waren die Erwachsenen in den 70ern. Ja, das machte es nicht unbedingt besser. Aber diese Idee von, ich tue etwas und dann wird die Situation besser. Also zum Beispiel, ne, Etienne rennt ganz schnell und wenn er schnell genug ist, kommt aus der schrecklichen Tür auch nichts raus. Dann ist er schnell drin. Mhm. Es gibt es manchmal auch bei Kindern, die so Sachen machen wie, wenn jetzt alle Ampeln grün sind, dann kriege ich, da hat die Lehrerin heute gute Laune oder so. Ja, also so diese Idee von magischem Denken, die ist bei Kindern vom 3. bis zum 5., teilweise bis zum 6. Lebensjahr oder etwas länger ziemlich ausgeprägt. Und das hat nichts mit bewusstem Lügen zu tun. Die können zaubern, wenn ihnen was Angst macht. Die können auch erleben, sowas wie eine übernatürliche Fernwirkung oder Symbole haben eine Kraft oder sie haben übernatürliche Kräfte, können zaubern. Das ist eine Vorstufe, sagen Entwicklungspsychologen.
Von Religion.
Das ist bei unserem Mann Mark David Chapman wahrscheinlich der Fall. Aber es ist eine Vorstufe des rationalen Denkens. Also dieses Glauben an die Wirkung von Zauberei, Beschwörung oder Wunschdenken oder so, das tritt bei Kindern auf. Und das nennt man so die archaische Phase. Und wenn dann das rationale Denken erreicht ist, ist diese Phase dann auch vorbei normalerweise. Allerspätestens bei den meisten Kindern mit 9 Jahren. Wir halten fest, Mark David Chapman spricht mit Little People in seiner Kinderzimmerwand im Alter von 10 bis 12 Jahren und darüber hinaus.
Okay.
Sollte das länger anhalten, sollte man besser genauer hinschauen. Im Erwachsenenalter kann magisches Denken Teil mehrerer abgeschwächter psychotischer Symptome sein. Aber nicht jede Form von magischem Denken ist psychotisch, sonst würde man ja sagen, alle Kirchen hängen voll mit Psychotikern, alle Religionsgemeinschaften, deren Angehörige sind psychotisch. In den DSM-4-Kriterien der schizotypischen Persönlichkeitsstörung, DSM-4, das ist das Diagnostisch-Statistische Manual psychischer Störungen, wo genau aufgeschrieben ist, welche Kriterien müssen erfüllt sein, um von einer Störung zu sprechen, werden Beziehungsideen, solche eigentümlichen Vorstellungen oder magisches Denken und auch ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse, auch eine komische Denk- oder Sprechweise oder paranoide Ideen genannt. Also da ist es tatsächlich dann im Erwachsenenalter nicht mehr so.
Ich muss einhaken, weil beim magischem Denken, das eine, was du beschreibst, was exakt in diese Richtung geht, ist ja im Prinzip Religion.
Ja.
Man halt sagt, ich mache etwas, ich bete zum Beispiel und dadurch passiert mir Folgendes nicht oder umgekehrt im Positiven passiert mir Folgendes.
Ja.
Verschiedene starke Formen, selbst wenn Leute nicht religiös sind, gibt es ja auch, wo ich einfach mal sagen würde, die fassen wir mal so als Aberglaube zusammen. Ne? Wenn ich das und das mache, dann ist das gut, ne? Oder ich ziehe meine Glücksschuhe an und so weiter und so fort. Von daher bin ich halt gerade so verwirrt, wenn so krass die Grenze gezogen wird, dass wir schon irgendwie im Bereich der psychischen Störung sind, wo ich glauben würde, in ähnlicher abgeschwächter Form trifft das vermutlich auf die Hälfte der Bevölkerung zu, oder?
Ja.
Das magische Denken, Schrägstrich Wunschdenken oder so.
Ja. Ja, genau. Und sollte dann auch auf gar keinen Fall als Störung bezeichnet werden, sondern vielleicht eher in den Bereich der Angewohnheiten fallen. Wir wissen zum Beispiel, dass bestimmte Dinge ja auch über Generationen getragen werden, die gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Aber ich zum Beispiel, wenn ich Salz verstreue, schmeiß mir auch immer noch mal Salz über die linke Schulter, um die
Geister zu blenden. Ja, oder dreimal auf Holz klopfen, ne? Und sowas.
Ey, das habe ich mir ganz bewusst abgewöhnt. Ne? Dieses dreimal auf, ich habe so einen Reflex und dann denke ich immer, nein, mach das nicht. Und dann höre ich sofort auf damit. Aber meine Frage an euch, es gibt ja so ein, wenn man rausgeht, also dann hat der Beton oder diese Platten, die haben ja so in der Mitte so Fugen. Und dann habe ich mich immer ertappt, dass ich immer gesagt habe, okay, von hier bis zu dem Geschäft, da betrittst du mal die Fugen nicht. Keine Ahnung warum, aber das ist auch so. Und da denke, habe ich ja auch so gedacht, bist du eigentlich total irre? Aber das ist normal, ne, eigentlich. Das ist, okay, normal in Anführungszeichen.
Bis zu dem Punkt, also um noch mal auf Georgs Frage auch zurückzukommen, wie grenze ich das denn ab? Ne? Warum wird denn da so hart abgegrenzt? In dem Moment, wo solche Verhaltensweisen, Denkweisen dich derart beeinträchtigen, dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist, Also, dass du nicht mehr leistungsfähig bist, dass du da von diesen Gedanken getrieben bist, dass die dich daran hindern, zum Beispiel deine normalen Dinge zu tun und du ein Belastungserleben hast, spricht man von einem Störungserleben. Solange das Freude bereitet ist und du keine Stimmen hörst, die dir sagen und dich bedrohen und die fürchterlich sind, ist dem ja erstmal nichts hinzuzufügen. Und das macht auch immer so spannend, was ist eigentlich los bei Leuten, die Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis haben. Warum beeindruckt uns das so? Und das liegt natürlich daran, dass wir das im Kleinen selber kennen. Wie das ist, eine innere Stimme zu haben, die dir sagt, doch Alice, das lässt du jetzt aber mal eben mit der zweiten Tüte Chips, eine hast du ja schon aufgefuttert. Ne? Das ist ja auch eine innere Stimme.
Ja, die höre ich nicht.
Aber die befiehlt mir nichts. Ne?
Ja, aber gut, die ist ja noch halbwegs rational, diese Stimme. Genau. Ne? Also, genau. Wenn man die jetzt nicht wirklich als tatsächliche Stimme hört.
Ich habe
noch
nie in meinem Leben Stimmen gehört. Ich höre die Stimme immer, die aus der Chipstüte kommt. Iss mich, iss mich. Ich bin nicht schlecht für dich. Nein. Zack.
Ich mache dich glücklich.
Ja.
Ja, und wo die Abgrenzung ist und wo es problematisch wird, werden wir jetzt erleben. Denn Mark David Chapman wird das magische Denken beibehalten und ausbauen.
Ist er denn selber auch verprügelt worden von seinem Vater?
So wie er angibt, nicht. Aber er ist vor allen Dingen nicht beachtet worden und hatte Angst vor seinem Vater, vor allen Dingen in Bezug auf seine Mutter. Mhm. Ob er selber geschlagen wurde, habe ich, obwohl ich dieses sehr, sehr interessante Buch von Jack Jones, Ich bin der Fänger im Roggen, der Mann, der John Lennon erschoss, das ist der Journalist, der Stunden Interviews mit ihm geführt hat, später im Gefängnis. Da gibt es unterschiedliche Angaben und wir sind auch nicht so sicher, weil seine Angaben immer sehr unterschiedlich sind, was davon der Wahrheit entspricht.
Schwester und Mutter haben da nichts zugesagt später?
Die Mutter wird sich später von dem Vater scheiden lassen, zu einem sehr späten Zeitpunkt. Aber auch die Mutter ist nicht wirklich eine Frau, die dem was entgegensetzt, sondern die eher so erträgt. Wir befinden uns jetzt ja so rund um das Jahr 1969. Und das ist natürlich auch noch eine Phase, wo es gerade auch erst so losgeht mit sowas Ähnlichem wie gleichberechtigte Beziehungen oder die Strukturen sind schon noch sehr, sehr, sehr konservativ und die Familie.
Ja, gut, also ich meine, Dinge können konservativ sein und jemand verprügelt seine Frau, das ist ja nicht dasselbe, ne?
Also, nee, klar. Ich habe noch eine kleine Anmerkung dazu. Ich habe ja früher, wie ihr alle wisst, Handball gespielt, ne? Und da hatten wir auch einen. Der hatte einen unglaublich starken Wurf, war ein super Typ und irgendwann kam er nicht mehr zum Handballtraining und dann lesen wir in der Zeitung, dass der seinen Vater mit der Axt erschlagen hat, weil der seine Mutter immer verprügelt hat. Also so ein ähnlicher Fall ging, das war so Anfang der 80er, ging ziemlich durch die Presse, aber eigentlich auch, ne? Vater verprügelt Mutter und Sohn greift zur Axt.
Hat genug davon irgendwann.
Hat genug davon, ja. Okay, jetzt habe ich alles runtergerissen.
Berichte von Leuten mit, alles gut, weil dieses autoritative Verhalten bis hin zu gewalttätigem Verhalten wird ja irgendwann ein Echo finden, wenn die Kinder größer sind. Kinder finden sich ja oft ganz lange mit Situationen ab und glauben vor allen Dingen, wenn sie drin aufwachsen, das ist eine Form von Normalität. Wenn das schwer zu ertragen ist, dann können halt diese Fluchten ins magische Denken auch rettend sein. Das heißt, das hat ja auch was mit einer Coping, mit einer Bewältigungsstrategie zu tun, wenn man merkt, und die Leute um mich herum kriegen es irgendwie nicht richtig gut hin. Es fühlt sich für mich nicht gut an, aber anscheinend ist das die Normalität. Ich baue mir eine neue Welt. Wir wissen alle nicht genau, und das ist auch nicht beforscht, was wirklich ursächlich ist später für schizoide Störungen. Aber in der Rückschau hat man oft Traumatisierungen und Gewalterleben in der Vergangenheit. Also es gibt in vielen Fällen eine vorvergangene Traumatisierung. Und wenn eine Traumatisierung dauerhaft ist und also immer wieder passiert, ist sie natürlich viel intensiver. Jetzt wundert uns wahrscheinlich auch nicht weiter, dass in dem Jahr 1969, als er so 14 Jahre alt ist, Mark David Chapman beginnt, Drogen zu nehmen. Das machen übrigens viele Leute, die Stimmen hören oder die Menschen sehen, die nicht da sind. Man weiß nicht so genau, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, die Psychose oder die Droge. Aber es gibt offenbar einen Hang zur Selbstmedikation bei Menschen, die psychisch labil sind und durchlässig sind. Das tut er auch und hat sicherlich auch einen Coolness-Faktor.
Von welchen Drogen reden wir denn?
Momentan erstmal nur vom Kiffen, was gang und gäbe war und in der damaligen Zeit 1969 auch noch nicht in so hohen THC-Konzentrationen zur Verfügung stand, wie das heutzutage der Fall ist, also auch noch nicht so gefährlich war und nicht so psychose-triggernd wie das heutige THC-Dosierungen in beispielsweise Gras auslösen können.
Alkohol auch?
Alkohol auch. Was beginnt aber jetzt ist, dass er frei, also ganz dem Zeitgeist entsprechend, auch LSD nimmt. Und zwar macht er das, als er von zu Hause wegläuft und 2 Wochen in Atlanta auf der Straße lebt. LSD hat zu der Zeit ja eine Hochkonjunktur, gerade in der Hippie-Zeit und Hippie-Phase, wird von auch Esoterikergruppen genutzt, um so Bewusstseinserweiterung in Gang zu setzen. Parallel läuft die Friedensbewegung auf vollen Touren. LSD ist die Droge der Zeit und bekommt jetzt Mark David Chapman allerdings äußerst schlecht. Also er wird von der Polizei aufgegriffen, und zwar als er einen Horror-LSD-Trip hat und für eine Nacht ins Gefängnis gesteckt. Dort muss ihn sein Vater abholen. Und Chapman berichtet später, in der Situation habe er seinen Vater zum ersten Mal weinen sehen. Ja, mit 16 schließlich, während er seine Großmutter in Florida besucht, geht's wieder weiter mit Stimmen hören und Zeichen sehen. Er sieht in vielem Zeichen, vor allen Dingen auch in Büchern, in Musik, fühlt sich aber mittlerweile von seinen kleinen Leuten, die ihn da begleiten, ziemlich bedroht und die hören anscheinend auch nicht mehr so auf ihn als König der kleinen Leute. Und wendet sich in seiner Verzweiflung darüber Gott zu und wird ein Mitglied der Born Again Christians. Das ist eine freikirchliche Gruppe, die die Bibel wörtlich auslegt, also 1:1 auslegt. Und stürzt sich mit voller Wucht in die Gottesgläubigkeit, sieht da auch Zeichen, liest viel in der Bibel, verteilt biblische Traktate, also geht auch stark in den Missionsauftrag dieser Glaubensgemeinschaft und lernt dort auch seine erste Freundin kennen, Jessica Blankenship heißt die. Er beginnt auch seine Arbeit in so Sommercamps mitzuarbeiten, beim YMCA, was wir in Deutschland als CVJM, christlicher Verein junger Menschen, kennen. In Georgia. Der ist da sehr, sehr beliebt bei den Kindern in diesen Sommercamps, die er mitleitet und mitorganisiert. Die nennen ihn Nemo. Er lässt sich auch wahnsinnig gerne immer fotografieren in so Situationen, wo er gerade sehr beliebt ist, wo ihn die so mögen und so. Der wird sogar als besonders guter und fleißiger Mitarbeiter zum Leitungsassistenten berufen. Und in der Rückschau erinnern sich alle an ihn als sehr fleißig und aufopfernd, jedoch mit diesem gewissen Hang zum Mittelpunkt streben. Also ihm ist schon auch wichtig, dass seine Leistung gewürdigt und gesehen wird und ist bereit, hart dafür zu arbeiten. Jetzt liest er das Buch, von dem wir eben gesprochen haben, zu dieser Zeit, und zwar in genau dem Alter, in dem der Hauptdarsteller Holden Caulfield ist. Er liest Der Fänger im Roggen auf Empfehlung eines Freundes. Dieses Buch bekommt parallel zu seinem rigide, tief, streng christlichen Glauben eine große persönliche Bedeutung für ihn. Und Berichten zufolge und auch seinen eigenen Berichten zufolge äußert er will sein Leben nach dem Protagonisten des Romans Holden Caulfield ausrichten. Dieses Buch trägt er bei sich wie eine Bibel, also er behandelt es auch wie die Bibel, er zitiert immer wieder daraus und er liest es mehrfach. Schließlich schafft er seinen Abschluss an der Columbia High School und zieht danach eine Zeit lang nach Chicago, spielt da Gitarre, das hat sein Vater ihm ja beigebracht, und spielt da in Kirchen und in christlichen Nachtlokalen. Also alles ist sehr, sehr christlich und sehr prüde geprägt, sehr auf Glauben ausgerichtet. Und später erinnern sich Teilnehmer eines Bibelkreises der Presbyterianischen Kirche, dass er auch gerne Beatles-Songs gespielt hat, unter anderem den Song Imagine von John Lennon. Sagt euch der was, Imagine?
Klar. Sicher.
Ja, ne?
Imagine all the people.
Imagine there's no heaven, singt er dann auch, ne?
Living for today.
Oh, bitte, Kinders, nicht singen.
Bitte. Sehr schön. Ja, also dieser Song war die Hymne der Zeit. Imagine ist ein Popsong, den John Lennon geschrieben hat, 71. Und im September 71.
Da muss ich einhaken, weil bei Imagine sind ja schon ziemlich viele Ideen drin, die ja eigentlich gar nicht zu ihm passen, ne?
Ja, ja.
Also Imagine no countries. Es gibt keine Länder mehr, kein Himmel, keine Grenzen und so weiter und so fort. Das passt doch eigentlich gar nicht zu einem strengen Christen.
Eigentlich nicht, denn das Stück beschreibt die Vision einer Gesellschaft frei von Religion, frei von Nationalismus, frei von Besitz und ist ein Aufruf für den Frieden und ist übrigens auch die Hymne der Friedensbewegung.
Das mag aber vielleicht, also vielleicht genau so, deshalb. Ja? Aber vielleicht ist das genau deshalb für ihn so interessant, weil das so ein geheimer Wunsch von, oder vielleicht das Gegenteil von dem ist, wie er großgezogen wurde oder so, und in ihm aber so dieser Freiheitswunsch tatsächlich lebt oder so. Und vielleicht, vielleicht hasst er auch John Lennon dafür, dass er diese Freiheit lebt oder vermeintlich lebt.
Kommen wir gleich noch zu, glaube ich, was er alles an Lennon hasst. Ja. Ich wollte noch eine Sache loswerden, beziehungsweise so semi-loswerden, weil ich gerade so ein bisschen geschwiegen habe, um das nochmal nachzugucken und nicht gefunden habe. Ich habe nämlich neulich was gelesen zum Thema psychische Erkrankungen und Gewalt, weil das ja so ein Thema ist, was uns bestimmt noch extrem häufig begegnen wird bei Straftätern, die Frage, ob die psychisch krank sind, und dann wiederum die Frage, welche Art der psychischen Erkrankung irgendwie korreliert mit Gewalt und Gewaltanwendung vor allen Dingen. Und den spannenden Teil, den ich ja gefunden habe, wobei ich nicht mehr genau weiß, um welche Arten der psychischen Erkrankungen es ging, weil die ja sehr unterschiedlich sind. Ne? Depression ist ja wieder was völlig anderes als Phobien, die wiederum völlig was anderes sind als und so weiter und so fort. Und da war die starke Korrelation nicht mal mit den psychischen Erkrankungen selbst. Die haben auch für eine leichte Steigerung bei Gewalt gesucht. Ich glaube, bei diesen, oh Gott, nagel mich nicht drauf fest, glaube ich, schizoide Persönlichkeitsstörung oder so. Bin mir nicht ganz sicher, was da die korrekte Formulierung war. Aber der größte Faktor, also der größte Multiplikator, war die Erkrankung zusammen mit Drogen. Also eine Drogensucht zusammen mit Erkrankung, was heißt Sucht, also Drogenanwendung, wie auch immer, zusammen mit dieser Erkrankung hat dann gleich für einen Faktor 4 oder 5 in Sachen Gewalt gesorgt. Ne? Wo man sich auch da wieder fragen muss, ob das nicht daran liegt, dass Leute, die grundsätzlich häufiger gewaltbereit sind, schlicht und ergreifend auch häufiger dazu neigen, halt alle möglichen Arten von Drogen in sich reinzustopfen, und die Logik tatsächlich eine umgekehrte ist. Aber das fand ich spannend. Ich muss mal gucken, ob ich bis zum nächsten Mal noch ein paar Details dazu finde, weil das wird es bestimmt noch mehrfach begegnen.
Ja, und diese Erkrankungen, die alle aus dem schizoiden Formenkreis, dem schizophrenen Formenkreis, so nennt man diese Oberbegriffe, all diese Erkrankungen, die ins Psychotische gehen und mit Stimmenhören zu tun haben, das ist natürlich etwas, was durch Drogen einfach mal hergestellt wird. Also bei LSD zum Beispiel geht es ja genau darum, das herzustellen im Gehirn. Es gibt wenig Forschung dazu, die das belegen kann, weil das noch auch gerade psychiatrische Erkrankungen noch gar nicht so lange so beforscht werden, wie wir uns das vorstellen. Die wurden lange mit geistiger Behinderung auf eine Stufe gestellt und sind deshalb auch eigentlich in der Beforschung erst so seit 100 Jahren ungefähr.
Du kannst das ja auch nicht so leicht studieren, ne? Also du kannst ja nicht mal eben Kontrollgruppen generieren, und du kannst ja nicht sagen, hier haben wir Leute, die psychisch krank sind, der Hälfte von denen geben wir jetzt mal Drogen.
Genau.
So leicht funktioniert das nicht.
Ne, was du ja auch vor 100 Jahren noch nicht gut konntest, war sowas wie Gehirnstrommessungen zu machen oder das auch organisch anzugucken, was passiert in Teilen des Gehirns. Und seitdem man das beforscht, werden Gehirne in Scheibchen geschnitten und geguckt. Das Gehirn ist einfach noch unfassbar unerforscht, und es ist auch sehr, sehr schwierig, da zu forschen. Das muss man einfach auch dazu sagen. dieses Imagine, ich komme da nochmal drauf, da gab es sowas wie ein frühes Musikvideo dazu. Das hat, kennt ihr vielleicht auch, das hat Lennon in seiner Villa in Tittenhurst Park an einem weißen Flügelspielen gezeigt. Und seine Frau Yoko Ono macht alle Innenfensterläden auf. Das ist so ganz weich gezeichnet. Alles ist so weiß und durchleuchtet und luftig und das wird alles mit Tageslicht geflutet. Dieses Imagine, das ist wirklich die Hymne dieser Zeit gewesen für die Jugend. Und ich kann mich erinnern, ich habe eine ältere Schwester, die haben dieses Lied, die saßen im Kreis, tranken Tee und legten diese Platte immer und immer wieder auf. Und das war ganz, 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 ganz wichtig für die. Ne, also von eine Idee von Frieden, der Vietnamkrieg hatte, tobte da im Hintergrund. Ne, da wirklich standen Leute auf und haben gesagt, so kann das hier nicht weitergehen. Und die Jugend hat gesagt, so geht es hier nicht. Und wir brauchen einfach Frieden auf der Welt. Und das war ihre Hymne. Chapman, wie wir gerade gehört haben, hat dieses Lied auch gesungen. Wie sich aber seine Zuhörer später erinnern sollen, singt er das mit einem anderen Text. Er singt Imagine John Lennon is dead.
Mhm. Okay. So viel zur Frage, ob es vielleicht Anzeichen gab von dem, was er tun wollte.
Ja, zwar ist Chapman Fan und nahezu besessen von den Beatles, aber der ist, so wie du eben schon vermutet hast, Georg, total empört über Lennons Lebensstil. Total empört über seine öffentlichen Äußerungen, wie vor allen Dingen so über die Bemerkung, die Lennon im Rundfunk im Öffentlichen geäußert hat, dass die Beatles mittlerweile populärer als Jesus seien. Mhm. Er verachtet seine Songtexte, besonders die Songtexte von God und Imagine, und entwickelt in diesen Jahren eine Reihe von Besessenheiten parallel. Er sieht überall und in allem Zeichen, in Kunstwerken, in der Musik von Todd Rundgren. Er sieht in Straßenzeichen, kriegt er Hinweise von Gott, was er als nächstes tun soll. Also dieses magische Denken, die Stimmen werden lauter.
Wobei er auch ganz stark süchtig nach Pokémon-Sammelkarten.
Könnte sein.
Ja, wirklich ein unglaublichen Haufen an Karten, auch doppelte teilweise angehäuft und bis ins Krankhafte, aber das nur Side-Fact, sorry.
Naja, was jetzt dazu kommt, ist, dass magische Denken und die Stimmen für ihn nicht nur hilfreich und unterstützend sind, die werden auch lästiger. Das heißt, es gibt immer mehr Situationen, wo er sich tatsächlich gequält fühlt davon. Und das sind nun schon sehr, sehr deutliche Anzeichen für eine psychiatrische Störung.
Dieses mit dem größten Fan, der sich quasi zum größten Albtraum entwickelt, so wie bei Misery ja auch irgendwie in dem Film, also da ist die fiktive Variante davon, das ist, glaube ich, auch gar nicht so mega selten, ne? Es gab ja häufiger mal die Situation, dass irgendwelche Fans versucht haben, ihr Idol anzugreifen oder zu töten und das auch erfolgreich gemacht haben, ne?
Das kennt man doch auch, also ist es jetzt ein bisschen übertrieben, aber so noch aus Giga-Zeiten oder so, da waren auch Leute dabei, die sich unglaublich mit einem identifiziert haben.
Ja.
Und dann sagst du aber irgendwas on air oder so, was so komplett vermeintlich dich in einem anderen Licht dastehen lässt und dann brechen die so mit dir. Ich habe damals auch dann Mails gekriegt und das hätte ich ja nie von dir gedacht so und dann wechseln, dann sind die dann plötzlich, weiß ich nicht, Fan von irgendwas anderem geworden oder so.
Nicht nur Fan, also, die hassen einen dann ja auch.
Ja, ja, genau, die sind dann so komplett anti und also das kenne ich tatsächlich auch und das ist dann so, wenn, glaube ich, die Identifikation mehr als gesund ist.
Da wollte ich gerade darauf hinaus, weil irgendwie ich kenne die Situation auch, dass einem jemand begegnet, der einem sagt, ich bin dein größter Fan. Und dieser Satz irgendwie, so schön der klingen mag, irgendwie, ich finde den, der klingt fast schon so ein bisschen wie eine Drohung oder so ein bisschen beängstigend. Oder findet ihr nicht? Ist euch das schon mal passiert, Jochen, Etienne?
Solche Leute sagen sowas zu mir definitiv nicht, aber...
Noch nie passiert.
Dass also sagt, Jochen hat das zu mir mal gesagt, aber ich habe das ehrlich gesagt nicht ernst genommen.
Seitdem lebst du in Angst, Etienne.
Und ich meine, selbst die extreme, in Anführungsstrichen positive Variante, also dem das nicht angreifen wollen, geht ja dann so in Richtung so ein bisschen Stalking und so.
Und also ich glaube, das ist, also ich stimme dir zu, Georg, das gibt es und ich höre das auch öfter, aber man kann das irgendwie unterscheiden. Also es gibt halt wirklich dieses mit weit aufgerissenen, fokussierten Augen, ich bin dein größter Fan, und es gibt so dieses, ey, ich bin euer größter Fan, ich liebe alles, was ihr macht. So, ne? Wenn es so ein, so es gibt, also da gibt es, das kann man nicht auf die Wortwahl alleine, glaube ich, festlegen, aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt dieses Fanatische halt, was aber über das, ich finde was gut, von dir hinausgeht, sondern ja, eben eine enorme Identifikation, glaube ich, bis zur Selbstaufgabe mit sich trägt.
Ja, und Georg hat gerade Misery angesprochen von Stephen King, die Geschichte, in der die Frau den Autoren kidnappt. Stephen King schreibt ja alle seine Romane, indem er sich vorstellt, was ist das Schlimmste, was einem passieren kann, und dann packt noch eine Schippe drauf, dann hast du einen guten Roman. Mhm. In diesem Roman wird er ja von einem Fan gekidnappt und diese Frau hat eine Beziehungsidee, liest seine Bücher und fühlt, dass sich das nur an sie richtet.
Erstmal wird er ja gerettet, ne?
Genau,
das ist
genau.
Ja, und sie rettet ihn ja erstmal vom Unfall.
Und diese Beziehungsideen entwickeln, also zu glauben, wenn Etienne jetzt on air ist, der spricht nur für mich. Oder wenn John Lennon jetzt singt, der singt das nur für mich oder gegen mich, ne? Je nachdem, dass dieses Beziehungsideen entwickeln von Beziehungen, die gar nicht bestehen oder nur sehr einseitig, ist auch ein ganz typisches Merkmal. Naja, und was vor allen Dingen Chapman tut parallel ist, er führt ein ganz ähnliches Leben. Er bewirkt also nicht als Popstar, aber er bewegt sich in diesen Friedensbewegungszeiten, er bewegt sich in diesen Drogenzeiten, er macht zum Beispiel einen kurzen Besuch im Libanon, 75, mittlerweile ist er 20 Jahre alt, arbeitet erfolgreich für World Vision mit vietnamesischen Flüchtlingen in Arkansas, wo er dann zurückkommt, weil er den Libanon vorzeitig verlassen muss, als da der Bürgerkrieg ausbricht. Also er macht ganz viel thematisch rund um diese Dinge, die auch sein Idol bzw. sein neuer Feind oder verhasster Feind tut. Und umgibt sich mit vielem, was dort Thema ist. Ne? Lennon ist 1976 einer der größten Vietnamkritiker. An dem ist das FBI dran an Lennon. Der nimmt selber LSD, Acid, ne? Spricht viel von Freiheit, von Mut und ist dabei überhaupt nicht diplomatisch. Und parallel zu dieser großen Gottesgläubigkeit und dieser Gottesfurcht auch, die Mark David Chapman entwickelt, führt er ganz ähnliche Themen in seinem Leben an seiner Seite. Er wird zum Beispiel zum Gebietskoordinator und Schlüsselassistenten in diesem Flüchtlingscamp für vietnamesische Flüchtlinge ernannt. Und der berichtet später, der Chapman hätte sich intensivst um diese Kinder gekümmert und hart gearbeitet. So sehr, dass Chapman Moore sogar zu Treffen mit Regierungsbeamten begleiten durfte. Und Gerald Ford hat ihm die Hand geschüttelt, also der Präsident Gerald Ford. Also diese Nähe auch zu Größe und dieser gleichzeitig große Wunsch, auch selber groß und bedeutend zu sein über solche Tätigkeiten, zeichnet sich jetzt immer stärker ab. In dem Sommer, nach diesem 75er Libanon-Besuchsepisode kehrt er zurück in das YMCA Sommercamp, wo er schon mal als Leitungsassistent gearbeitet hat. Da läuft es aber nicht mehr so rund, wie es mal lief. Er hat da auch andere Ideen als die, die da arbeiten, und verlässt dieses Camp vorzeitig, nachdem er einen ganz heftigen Streit mit dem Leiter der Abteilung Schwimmen da hatte, mit so einem Schwimmkursleiter.
So ein Bademeister gestritten.
Mit so einem Bademeister. Kommt da nicht mehr so gut an menschlich und gerät in Schwierigkeiten. Daran erinnern sich später Leute. Und um nochmal kurz auf Stephen King zurückzukommen, Stephen King erinnert sich später auch an Mark David Chapman. Der hat ihm nämlich auch die Hand geschüttelt und ihm ein Autogramm gegeben. Und er sagt, dieses Gesicht hat er sofort wieder erkannt, als das durch die Medien ging.
Mhm. Was? Ernsthaft?
Ja, Jetzt ist er da beim YMCA nicht mehr so der Superheld, geht da raus und arbeitet jetzt erstmal am Flughafen von Atlanta. Dabei hilft ihm, diesen Job zu finden, sein Freund Dana Reeves, der wird noch eine Rolle spielen. Er arbeitet da als unbewaffneter Sicherheitsmann. Unbewaffnet findet er nicht so gut und qualifiziert sich in einem Kurs zum bewaffneten Sicherheitsmann und bekommt einen Posten außerhalb Atlantas am General Hospital in DeKalb. Das macht er eine Weile, dann geht er schließlich, versucht er sich als Student an einem evangelisch-presbyterianischen College für freie Künste in Lookout Mountain in Georgia. Seine Leistungen sind sehr schlecht, er kommt nicht gut zurecht und er ist zudem auch noch von Schuldgefühlen besessen, weil er seine Freundin betrügt und eine Affäre hat und das natürlich auch nicht zu seiner strengen Gläubigkeit, die parallel immer noch präsent ist, passt. Er beginnt Selbstmordgedanken zu entwickeln, erlebt sich als Versager, verlässt nach nur einem Semester das College und ganz bald darauf verlässt ihn auch seine Freundin.
Die jetzt lebt aber
zusätzlich
noch,
ne? Zu seiner
die
lebt noch. Okay. Ja. Nee, nee,
also hat er jetzt nicht mal angefangen, langsam mal auszutesten, wie sich das so anfühlt, wenn man meinen Kopf zerschmettert oder so. So weit sind wir noch nicht.
Ja, er hat auch zu vielen Leuten später noch Kontakt. Die halten auch zu ihm den Kontakt, als sie schon beginnen, sich große Sorgen um ihn zu machen, als er immer verrückter wird. Mhm. Weil die alle auch aus dieser christlichen Community kommen, die auch selber den Auftrag haben, zu unterstützen und weiterzuhelfen. In der Zeit vor allen Dingen, als zusätzlich zu seiner Identifikation mit den Beatles, dem zunehmenden Sehen von Zeichen, dem magischen Denken, der immer stärker werdenden Verschmelzung mit seinem Helden aus Salingers Fänger im Roggen und diesen parallelen rigiden Bibelstudien, er große, große Probleme mit depressiven Episoden bekommt. Nach seinem Studienabbruch geht Chapman nach Hawaii 1977. Und versucht dort einen Selbstmordversuch. Also er probiert es, sich selbst zu ersticken mit Kohlenmonoxid, schließt einen Schlauch an das Auspuffrohr seines Autos, aber der Schlauch schmilzt und der Versuch schlägt fehl. Oh. Er wird gefunden und wird eingeliefert ins Castle Memorial Hospital wegen klinischer Depression, die dort diagnostiziert wird. Wird dort einige Zeit behandelt. Nach seiner Entlassung bekommt er eine Stelle im Krankenhaus, fängt an da zu arbeiten. Seine Eltern lassen sich scheiden in diesem Jahr und seine Mutter zieht zu ihm nach Hawaii.
Aber das klingt nicht so, als würde es gut werden, oder? Also ich meine, wir wissen, dass es nicht gut wird.
Aber der Weg dahin ist schon echt, das steigert sich. Und da gibt es noch einige Steigerungen. Denn jetzt haben wir 1978, er hat sich etwas erholt, ist 18 Jahre alt. Chapman lässt sich von dem Film Around the World in 80 Days inspirieren und besucht innerhalb von 6 Wochen Tokio, Seoul, Hongkong, Singapur, Bangkok, Delhi, Beirut, Genf, London, Paris und Dublin.
Oh ja, der ist Geld. Wow.
Er arbeitet vermutlich im Krankenhaus, davon gehen wir mal aus. Er hat ja immer gearbeitet all die Zeit. Das Reisen damals war natürlich auch viel Backpacking und sich wird sicherlich nicht so stattgefunden haben in der Preisklasse für Leute, wie das bei uns der Fall war. In Bangkok, jetzt wird's spannend, hat er den ersten Kontakt zu einer Prostituierten. Was ja in seiner Weltsicht, biblischen Weltsicht eigentlich überhaupt nicht geht. Und er beginnt parallel eine Beziehung mit seiner Reiseleiterin. Das ist eine japanische Amerikanerin namens Gloria Abey. Die heiratet er auch am 2. Juni 1979. Und die ganze Ambivalenz zu seinem verhassten Helden John Lennon wird deutlich, als er später berichtet, er habe einfach gerne so eine Frau heiraten wollen, die aussieht wie Yoko Ono.
Und ich kann sagen, irgendwie hat er sich jetzt auch noch eine Frau gesucht, die so ähnlich aussieht wie Yoko.
Ja. Und sagt das auch. Und die ist auch streng gläubig. Die ist auch Teilnehmerin dieser presbyterianischen Christen oder Mitglied. Chapman bekommt auch wieder einen Job. Der arbeitet im Castle Memorial Hospital als Drucker. Er arbeitet aber allein, nicht mit anderen Mitarbeitern oder Patienten. Das gelingt nicht mehr so gut im Kontakt mit anderen Menschen. Und er wird dann auch gekündigt, als er einen lautstarken Streit, an den sich viele Menschen später erinnern, gerät, und zwar mit einer Krankenschwester. Danach nimmt er eine Stelle als Nachtwächter an und beginnt stark zu trinken. Also der Alkoholkonsum geht nach oben. Er entwickelt weiterhin und verschärft Obsessionen, darunter weiterhin der Fänger im Roggen, Musik, den Musiker John Lennon. Und im September 1980 schreibt er einen Brief an eine Freundin, Linda Irish, mit der er im regen Briefkontakt steht, in dem er sagt, Ich werde verrückt. Und er unterschreibt den Brief mit der Fänger im Roggen. Ja, was ist Psychopathie? Wir haben da eben schon mal angefangen. Ne? Georg, du hast schon gesagt, wie grenzt sich das eigentlich ab? Psychisch krank, Psychopath, was ist das überhaupt? Drogeninduzierte Psychosen, was ist das überhaupt? War natürlich häufig in den 70er Jahren der Fall. Und man fragt sich eigentlich, wie entsteht so das Böse im Menschen? Also wann gibt es so böse Durchbrüche, dass Menschen anfangen, andere zu hassen, zu verfolgen, auf Grundlage von Stimmen? Und ich habe ein interessantes Interview gehört mit einem Gutachter für Schwerverbrechen. Der heißt Professor Dr. Dieter Seifert und der leitet die forensische Abteilung in Münster in der Psychiatrie im Alexianer Krankenhaus. Der hat aufgezählt, was sind eigentlich so Merkmale, wo man sagen muss, das ist pathologisch, und wo sind es eben keine Merkmale. Und sagt, es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig, das zu diagnostizieren. Und man braucht eine lange Zeit und viele, viele Gespräche, um zu schauen, liegt da eine Störung nach dem SM4 vor. Die Abgrenzung zwischen einfach nur sich schlecht verhalten und nicht schuldfähig sein wegen psychotisch sein, ist nicht einfach. Man hat aber etwas rausgefunden und das ist ein interessantes Experiment. Es gibt das sogenannte Schreckenparadigma. Und zwar hat man untersucht, wie Leute normalerweise reagieren auf etwas Schönes und etwas Schreckliches und dabei das Augenblinzeln untersucht. Und normalerweise fangen wir an, dass wir, wenn wir erschreckt werden, blinzeln wir stärker mit den Augen. Oder wenn wir schlechte Bilder, schreckliche Bilder sehen oder Schreckensbilder sehen, blinzeln wir stärker mit den Augen in einem Schreckmoment. Und bei schönen Bildern oder bei angenehmen Erlebnissen ist diese Eyeblink-Abfolge reduziert. Bei psychopathologischen Menschen hat man nachgewiesen, dass es eine Insensibilität bei negativen Reizen gibt. Die blinzeln genauso schnell oder langsam bei schrecklichen und bei schönen Sachen. Und man hat festgestellt, da gibt es einen Unterschied in der Reizverarbeitung. Die gute Nachricht ist, Psychopathen, also die tatsächlich im Erkrankungslevel sind nur so 1-3% der Bevölkerung. Unter straffälligen Menschen sind es 15-30% der Bevölkerung.
Also heißt das, ich gehe in die Bahn und gegenüber von mir sitzt jemand, der blinzelt, so kling, 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 dann gehe ich besser mal wieder raus oder so, oder?
Du hast nicht zugehört, oder?
Der hat ja dich dann nicht gesehen und dann hat ganz doll geblinzelt, weil du so schrecklich bist. Wenn er dich sieht, dann wird er gar nicht doll blinzeln, okay, weil du ja so ein netter Mensch bist, Jochen.
Oder, ja? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich dachte jetzt, wenn die auffällig
blinzeln. Das Eyeblink-Experiment, dieses Experiment misst deine Eyeblink-Frequenz. Ja. Wenn du selber etwas Schreckliches siehst oder etwas Schönes siehst. Und bei Menschen mit einer normalen Reizverarbeitung blinzeln die schneller, wenn sie etwas Schreckliches sehen oder einen Schreck kriegen.
Du kannst das auch testen, Jochen. Du kannst
Spiegel, ne?
Morgens in den Spiegel gucken, ja, und dann wirst du automatisch anfangen zu blinzeln.
Genau. Ja, okay. Verstehe. Ja.
Weil halt immer auch die Frage ist, ob die Leute in gleichem Maße untersucht werden. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, ja, die Quote, genau, in der Bevölkerung ist so und die Quote bei den Verbrechern ist so, dann stellt sich halt die Frage, sind die in gleichem Maße überhaupt daraufhin untersucht? Ja. Weil ich bei den, da geht es glaube ich um die Spree-Killer, ne? Also um die nicht Serienmörder, sondern die bei einem Ereignis, zum Beispiel in einer Schule oder so, x Leute umbringen, ganz häufig gelesen habe, dass die keine diagnostizierten psychischen Erkrankungen hatten. Und nicht diagnostiziert heißt ja nicht, dass sie keine hatten, sondern es heißt nur, dass es bis zu dem Zeitpunkt noch keine Diagnose gab, die positiv ausgefallen ist. Ne?
Aber was so bei, also aus meiner Laiensicht immer so sich manifestiert, wenn man sich so Psychopathen oder Killer gucken, auch in Filmen und Dokumentationen und so, dass die halt immer so empathielos sind. Also dass die deshalb ja auch schon oft so, weiß ich nicht, irgendwelchen Haustieren was antun oder so und keinerlei Gefühlsregung zeigen. Und dass das, also bestes Beispiel ist ja auch sowas wie Dexter oder so, ne, dass der ja die ganze Serie basiert ja darauf, dass er Gefühle faken muss, weil er sie ja nicht wirklich empfinden kann oder so. Das ist ja schon immer so ein, wobei aber der Umkehrwert wahrscheinlich nicht funktioniert, dass jemand, der keine Gefühle empfinden kann oder nicht in dem Maße, ja, sich in andere Personen reinversetzt, kann ich automatisch ja auch ein Serienkiller ist. Siehe Georg.
Ja, ja. Also diese wahnhaften
war eigentlich ein ganz guter Joke, fand ich.
Der war gut.
Gar keine Reaktion. To prove my point.
Und alle so, oh.
Oh, oh.
Ja, was dem Wahn immer innewohnt, ist ja dieses Zeichen sehen. Da werden so Welten entwickelt, die sind oft sehr, sehr komplex. Und Menschen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis, also mit Stimmenhören, sind auch oft hochintelligente, durchlässige Menschen, die eine hohe Sensibilität mitbringen. Das ist sehr, sehr, sehr gut behandelbar mittlerweile. Also unter einer Medikation, die gut eingestellt wird, wo gut diagnostiziert wird, haben die später parallel mit Therapien ein absolut gleiches Risiko wie alle anderen Menschen auch, gewalttätig zu werden oder nicht. Also der Psychotikeranteil der Bevölkerung, der ist seit 100 Jahren gleich. Das hat sich nicht verändert. Das ist die einzige bekannte Krankheit in der Medizin, die in der gleichen Häufigkeit auftritt.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit?
Schwierig wird es, wenn Leute nicht behandelt werden. Vielleicht habt ihr schon mal, ich musste an die Kreidefrau denken, die immer mal wieder Thema war. Also da könnte man jetzt auch sagen, das ist ganz schön ulkig, wenn man überall mit Kreide was hinmalt und Kippen aufsammelt. Aber es wird vielleicht nicht in den Störungsformenkreis kommen, weil sie noch zurechtkommt und sich strukturiert.
Und es folgt ja auch nicht immer, dass da irgendwie Gewalt genau rauskommt. Aber was ich auch so faszinierend finde und was du ja auch bei dem Chapman beschreibst, ist, wie oft die Leute halt trotzdem in der Lage sind, irgendwie mit ihrem Umfeld zumindest größtenteils friedfertig zusammenzuleben. Das werden wir auch bei den Serienkillern später haben, die halt Familie haben, Kinder haben, sich liebevoll um die kümmern. Und dann irgendwo des Abends, keine Ahnung, irgendwo hinfahren, eine Prostituierte umbringen, dann wieder nach Hause gehen, wieder mit ihrem Kind spielen und so. Das finde ich so irre.
Ja, ja.
Und hier hast du ja auch geschrieben, er hatte eine Freundin, dann hat er sich, oder sie hat sich von ihm getrennt, jetzt hat er irgendwie wieder eine neue Freundin. Und das während er schon Jahre vorher irgendwie Imagine gesungen hat und irgendwie Imagine, ich bringe John Lennon um. So.
Ja. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Du hattest eben gesagt, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass auch normale Menschen, also so wie ich und wie wir alle in der Runde, irgendwann zu Gewalttätern oder dass es was Schlimmes mit uns passiert sozusagen. Gibt es da einen Wert, wo man sagt, okay, 0,03% ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann ein Mörder wirst oder irgendwie mit der Axt durch die Gegend läuft?
Lieblingsantwort, ne, das kommt drauf an. Also der Professor Dr. Seifert zum Beispiel sagt, jeder Mensch kann in eine solche Extremsituation kommen, dass er, wie hatten wir das, ne, mit der Axt erschlagen, ne, lange genervt, jetzt reicht's. Jeder kann so in so eine getriggerten Extremmoment kommen. Das ist die Annahme. So, jetzt kenne ich ja auch, jeder von uns sagt, das fand ich in dem Interview total lustig, der war auch echt witzig, dieser Professor Dr. Seifert, der sagte, jeder von uns kennt doch zum Beispiel solche Labilen aus so Fußballvereinen. Und dann sagt er, so ein Stefan Effenberg gibt es in jeder Mannschaft. Ne? So, wo der Trainer sagt, wenn du diese Saison nur zweimal vom Platz fließt, bist du gut. Mhm. Ne? Der einfach immer eine Schwierigkeit hat mit so Impulsverarbeitung und Triggerverarbeitung. Und kommt der richtige Moment oder der falsche Moment, kann das, behauptet er, jedem von uns passieren. Und jetzt sagen wir es mal so, also ab wann ist es denn jetzt tatsächlich eine Störung? Dazu gibt es natürlich auch einen Paragraphen und eine Beurteilung. Das kommt natürlich auf die Facetten des dissozialen Verhaltens an. Das muss ganz genau untersucht werden. Also ich sag mal so, so ein normaler Wutausbruch, sag ich mal, reicht jetzt zum Beispiel auch für nicht straffähig nicht aus. Dafür haben wir den Paragraphen 20 im Strafgesetzbuch. Der setzt voraus eine Affekttat, ein Rauschdelikt und eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Das ist jetzt insofern schwierig, als hier juristische und medizinische Fachsprache zusammengebracht werden muss, ne, interdisziplinär. Das ist alles sehr umstritten, aber der normalpsychologische Ausnahmezustand würde jetzt nicht reichen. Also wenn jetzt zum Beispiel, Etienne, ne, du bist im Auto unterwegs.
Aha, da haben wir es auch wieder.
Und das ist schon mal, da steigen wir schon mal ein. Und du hast jetzt, weil du so Georg einen Gefallen tun willst, du hast dem jetzt einen Kärcher gekauft. Den gab es im Angebot, ne, bei einem großen Elektronikmarkt. Und dann legst du den Kärcher so auf deinen Beifahrersitz, ne, und fährst zu Jochen. Und Stadtverkehr ist auch gerade nicht so toll. Und da ist Stop and Go. Und jetzt bist du da vor Georgs, ne, fährst zu Georg. Bist vor Georgs Haus, siehst gerade einen Parkplatz.
Schon mal unrealistisch, aber okay. Ja.
Kurz vor dir schert da einer ein und schnappt dir deinen Parkplatz weg. Da,
auf sowas reagiere ich ganz ruhig und gelassen.
Ist ganz ruhig, ne? Schlagartig. So. Solltest du dich jetzt aber entscheiden, auszusteigen, den Kärcher zu nehmen und damit diesen Menschen zu verdreschen, den du aus dem Auto gezogen hast, kannst du leider nicht davon ausgehen, dass die sagen, der Etienne hatte eine psychotische Episode, der wird nach dem Psych-KG kriegt der jetzt einen Strafvollzug in der Forensik. Da musst du dann leider in einen ganz normalen Maßregelvollzug.
Moment. Also so wie du die Situation geschildert hast, muss ich nirgendwo hin, weil dann wird mir ja Recht gegeben.
Natürlich, man nimmt ja Leuten auch nicht den Parkplatz weg.
So sieht es nämlich aus.
Mal ganz kurz, Jochen hat ja gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der zufällig irgendwie plötzlich zum Mörder wird, mal abgesehen davon, dass man das natürlich nicht so sagen kann, aber es gibt ja schon Leute, die regelmäßig Gewalt anzuwenden bereit sind und auch Gewalt anwenden. Ja. Bei allen möglichen Kleinigkeiten. Ja. Ne? Also man streitet sich mit jemandem in der Kneipe und schon hat eine Faust im Gesicht. Ja. Oder man hat Mordverschiedenheit und die Flasche wird irgendwie abgebrochen und dem anderen irgendwie an den Hals gehalten und so.
Aber da kann ich ja mit meinem Jurastudium, das ich ja mal gehabt habe, ein bisschen glänzen, denn Mord ist ja auch, die Definition von Mord ist ja zum Beispiel auch eine Tötungsabsicht aus niederen Motiven.
Ja, das sind die Mord, also ich rede jetzt einfach von Tötung, nicht
okay,
von...
Okay, also ich meine natürlich, wenn du jemandem aufs Maul haust und der kippt der ist K.O. und schlägt mit dem Kopf auf den Bordstein, was ja regelmäßig passiert bei so Schlägereien und ist tot, dann hast du ja de facto auch jemanden umgebracht. Mhm. Aber da war dann wahrscheinlich nicht eine Tötungsabsicht da. Es war dann einfach nur kausal, gab es einen kausalen Zusammenhang. Aber,
das sind ja wieder zwei Dinge, davon wollte ich gar nicht, darum ging es jetzt gar nicht, dass du natürlich auch ohne jemanden ermorden zu wollen, jemanden töten kannst und ohne jemanden töten zu wollen, jemanden töten kannst, sowieso. Ist ja klar, du schlägst jemanden ins Gesicht, weil du ihm nur einen Denkzettel verpassen wolltest, aber der Schlag endet tödlich. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ja ganz, ganz oft die Situation gibt, dass es eskalierende Gewalt gibt. Das ist bei Beziehungsgewalt relativ häufig. Und das heißt, der hat schon Monate oder Jahre lang seine Frau irgendwie verprügelt. Irgendwann ist die Gewalt halt so eskaliert, dass sie es nicht mehr überlebt hat. Und es ist ja sehr, sehr selten der Fall, dass jemand irgendwie 50 Jahre alt ist und plötzlich aus blauem Himmel, ohne jemals vorher irgendwelche Arten von Gewalt angewendet zu haben, plötzlich jemanden tötet. Das ist nicht so häufig der Fall. Von daher würde ich halt sagen, ist diese Frage nach dem, kann das auch mir passieren, hochgradig unwahrscheinlich halt. Ne? Wenn du nicht zu den Leuten zählst, die extrem leicht irgendwie aus der Fasson gebracht werden können und sehr stark dazu neigen, dann Gewalt anzuwenden, geschweige denn zu denen zählst, die dann Gewalt planen und das dann auch geplant anwenden, glaube ich, würde ich mal sagen, bist du relativ auf der sicheren Seite. Und ich schätze mal, Jochen, so wie ich dich kenne, ist das noch nicht so häufig passiert, dass du geplant Gewalt angewendet hast oder auch auf dem Affekt Gewalt angewendet hast, oder?
Zweimal kann ich mich erinnern und dann habe ich mich aber auch so erschrocken. Das war einmal auf dem Schulhof, da hat mich einer beleidigt.
Gottchen.
Da hat mich einer beleidigt und den habe ich dann...
Geht ja schon zu erwachsen und nicht mit 6 Jahren irgendwie...
Das war schon so 14, 15 oder so. Und dann habe ich einmal wirklich dem einen reingehauen und dann habe ich mich so erschrocken über mich selber und dann habe ich das auch nie wieder gemacht. Und ich bin ein sehr friedvoller Mensch, muss ich sagen.
Ja, ich habe ein Buch neulich gelesen von diesem Michael Zurkos heißt er. Der hat auch, glaube ich, 4 oder 5 Bücher geschrieben, all solche Themen. Der ist, glaube ich, irgendwie Gerichtsmediziner oder Rechtsmediziner. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, ne?
Das war der Charité halt, in Berlin.
Genau, dass bei den Tötungsdelikten in Deutschland, glaube ich, bei der Hälfte der Fälle Täter oder und Opfer stark alkoholisiert sind. Also das spielt halt irgendwie auch eine mega große Rolle offenbar, ne? Wenn dann die Hemmschwelle gesenkt ist und die Leute dann plötzlich dazu neigen, noch irgendwas zu machen, was sie sonst nicht unbedingt tun würden.
Kleine Randnotiz, ich habe übrigens eine
Bekannte, ne?
Ja. Ich habe eine zurückgekriegt, also von dem Kollegen. 90%
der Fälle, Entschuldigung. Du hast eine zurückgekriegt?
Ja, und der kam dann...
90% der Fälle...
Okay, nicht eine von den Platten. Von den
der Beatles kam einen Tag später mit dem Gips am Arm wieder. Nur mal so, aber damit ist die Geschichte aber auch zu Ende.
Oh je, aber was, also das ist ja vielleicht eine interessante Frage. Was ist denn das Böseste, was man selber so jemals getan hat, ne? Wenn wir schon von solchen Kategorien.
Ich möchte mich dazu nicht äußern.
Gut, ich will jetzt Eddie, auch nicht sagen, jeder sagt jetzt, hier, wir machen jetzt die Encounter-Gruppe, wir hauen uns jetzt mal.
In Sachen körperliche Gewaltanwendung das Böseste?
Sollte vielleicht, oder, na, also ich kann mich erinnern, bei mir an eine Situation, die, in der ich so wütend war, dass ich zwar nicht geschlagen habe, aber mir vollkommen klar war, ich könnte das jetzt tun. Also so, das
ist ja harmlos, finde ich.
Würde ich auch sagen.
Dieses Gefühl, dieses aufsteigende Gefühl,
das habe ich schon den ganzen Tag. Jeden Tag. Ich kann nicht über die Ampel gehen an unserer Ecke, ohne das Gefühl zu haben, ich muss drei Leuten auf die Fresse hauen, die an dieser Ampel stehen. Es tut mir leid, also das finde ich, damit bin ich, Alice, damit beeindruckst du mich nicht.
Okay.
Du bist ein sehr friedliebender Mensch und hast ein ganz gesundes Aggressionspotenzial.
Ja, ich denke auch, dass wir alle relativ wenig gefährdet sind, ne? Zumal wir ja auch schon ein gewisses Alter erreicht haben. Also dass, ne, wenn wir es bis hierhin geschafft haben, ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir nochmal so richtig an der, das wird immer unwahrscheinlicher.
Ist ja noch nie aufgefallen.
Doch, wir werden lockerer.
Dass Leute mit 85 Jahren meist nicht mehr zum Mörder werden.
Ja gut, jetzt vielleicht nicht Mord, aber so eine kleine Prügelei. Ich meine, wenn man die jetzt mal im Leben ich träume ja oft davon. Das also tut halt. Wenn man die im Leben mal irgendwann verpasst hat, dann, wenn ich mit 85 zurückblickend denke, dann würde ich sagen, scheiße, eine so eine Massenprügelei, da hättest du dann doch gerne daran teilgenommen. Ja.
Aber kennt ihr das auch, je älter man wird, dass man echt keine Lust mehr hat, sich weh zu tun? Also wo es früher jetzt echt klar war, sich wehtun, irgendwo stoßen oder so oder hinfallen, dann ist man halt wieder aufgestanden.
Also Gefahrenpotenzial erkennen, das fällt mir definitiv auf, dass ich mir bei ganz vielen Dingen denke, das ist doch total gefährlich, was das Kind da macht.
Ja, man wird auf jeden Fall ängstlicher und nicht mehr so wagemutig wie dieses Gefühl so, ach, ich lebe eh für ewig. Aber das sind auch so eher so Sachen, das fängt ja dann schon beim Rücken an oder so, dass man sagt, ah, nee, das kann ich nicht mehr machen, da macht der Rücken nicht mehr mit. Sowas hat man halt mit 25 oder so, sagt man sowas einfach.
Auf keinen Fall sagt man das.
Also ich würde sagen bewusster, ich würde nicht sagen ängstlicher, weil ich habe mich bisher aus nichts zurückgehalten, wo ich früher irgendwie reingegangen wäre oder so, aus Angst, dass mir was passieren könnte.
Also ich bin ein relativ harter Hase und ich habe neulich bei einer Zahnreinigung gelegen.
Bei einer Zahnreinigung.
So, das ist ja schon mal irgendwie so eine demütigende Situation. Man kann sie nicht unterhalten und die Frau sieht wahnsinnig gut aus und man hat das ganze Gesicht voll Wasser und wie es so ist.
Ja, und hat so zwei Hände im Mund und dann kommt immer dieser komische Metalldinger da.
Hilfe, und es hat so wehgetan, dass ich abbrechen musste und es mir noch nie passiert. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin echt so eine Memme hier gerade, das tut mir leid, aber es tut so weh. Und da sagte sie, ja, sie hat gerade eine Fortbildung gemacht für Zahnreinigungsfrauen und in der Fortbildung hat sie gelernt, je älter die Patienten werden, desto stärker ist das Schmerzempfinden, weil es der Körper ein Schmerzgedächtnis hat. Mhm. Das heißt, wenn er das schon 10, 20, 30, 40, 50 Mal erfahren hat, so eine Zahnreinigung, sagt er beim 51. Mal, ey, ich weiß, wie das ist, das tut richtig weh und jetzt mache ich hier Attacke. Also ne, da können wir gar nicht so richtig was für. Das tut uns einfach doller weh. Deshalb fallen wir vielleicht auch nicht mehr so gerne hin und prügeln uns nicht mehr so furchtbar gerne.
Letztes Beispiel kann ich noch sagen aus der Badeanstalt. Da wollte ich meiner kleinen Tochter mal zeigen, wie man ganz cool vom Einer springt. Und alle wissen ja, dass ich früher in Ratingen in der Springergang war und vom Zehner Saltos gemacht habe. Und da habe ich gedacht, fängst du mal mit dem Körper an, mach einen Körper. Und ich habe mir so dermaßen weh getan. Mir tat alles weh, dass ich mich so erschrocken habe. Aber ich dachte, ich wäre eigentlich ein cooler Springer.
In Sachen Stromlinienförmigkeit, wenn du einen Körper gemacht hast mit 18, dann ist halt deutlich weniger Bauch trotz Stromlinienförmigkeit ins Wasser eingetaucht, als das mit 50 der Fall ist. Ne? Das ist ja eine andere Form, die der Körper da hat.
Ja, man denkt aber im Kopf immer noch, man ist der coole 14-Jährige und macht. Ich wollte erst einen Salto machen und dann hat mir irgendwas in meinem Gehirn gesagt, fang erst mal mit dem Körper, möglicherweise sogar mit dem Fußsprung an. Gut, das nur dazu.
Die Vorstellung finde ich aber auch gut. Er versucht den Salto zu machen und am besten beim Absprung noch so vom Brett so abglitschen und dann so ganz würdelos ins Wasser knallen, ja, wie so ein Sack Kartoffeln.
So, Kinder, geht mal weg. Ich zeige euch mal, wie das geht.
Oh Gott, ich möchte gar nicht wissen, wie oft einem das passiert. Weil man lernt sowas ja immer auf die harte Tour, dass man irgendwas nicht mehr kann.
Ja. Vor allen Dingen denkt man ja auch nicht dran, dass man 80 Kilo mehr hat, als man noch 14 war und dass man mit 80 Kilo auf diesem Brett hat, also mit 80 Kilo mehr auf diesem Brett steht. Ja.
Vor allen Dingen hört es halt auch jeder dort, weißt du, die nicht hingeguckt haben, weil das Brett, das macht ja auch erstmal so.
Ja, nee, Jochen war ja auch, hat ja auch schon 60 gewogen mit 14, das darf man auch nicht vergessen.
Wunderbar, wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema gekommen?
Chapman.
Wir
kamen über Psychopathologie zu springen von einer im erhöhten Lebensalter.
Richtig. Wir waren großartig. Mit Chapman stehen geblieben.
Richtig, ja. Ich wollte auch eigentlich jetzt gar nicht den Spaß verderben, aber Chapman macht weiter. Ne? Das wissen wir ja, weil er geht ja zum Schluss John Lennon erschießen, leider. Also wir sind jetzt im Jahr 1980 angekommen und gucken uns mal die Monate an, bevor er nach New York fährt, um Lennon zu erschießen. 1980 geht es los, dass Chapmans Frau Gloria, wir erinnern uns, die so aussieht wie Yoko Ono, sich um ihn sorgt. Er ist super wütend weiterhin, dass Lennon Liebe und Frieden predigt, aber selber Millionen hat. Und kauft sich da alles und macht und tut. Er hört sich Lennons Solo-Alben an und später sagt er dann, ich höre diese Musik und ärgere mich, dass er nicht an Gott glaubt, sondern dass er nur an sich und Yoko glaubt. Und auch ärgert ihn, dass er sich von den Beatles getrennt hat und sagt später, ich wollte nur laut schreien, wer glaubt, dass er diese Dinge über Gott und den Himmel und die Beatles sagt? Und sagt, zu diesem Zeitpunkt durchlief mein Geist eine totale Schwärze von Wut und Zorn. Also geht jetzt alles auch für seine Frau deutlich bemerkbar in ganz negative Affekte, die sich durchziehen. Und er beginnt den Mord an John Lennon zu planen. Diese Planung wird rückblickend als super konfus beschrieben. Also er auch selber wechselt da hinterher immer wieder, wie er es gemacht hat, was er gemacht hat. Er sagt,
er wollte auch noch irgendwie einen anderen noch umbringen, ne?
Ja, und zwar nicht nur einen. Also er hatte alle möglichen potenziellen Opfer. Der hatte so eine richtige Hitliste. Also Paul McCartney, den Bandkollegen von John Lennon, Talkshow-Moderator Johnny Carson, die Schauspielerin Elizabeth Taylor, die First Lady, die ehemalige Jacqueline Kennedy und Onassis. Er wollte Ronald Reagan umbringen und den Gouverneur von Hawaii, George Ariyoshi.
Haben die irgendwas gemeinsam gehabt,
außer dass sie bekannt sind? Ja, und zwar das einzige Kriterium für seine Liste, sagte er später, sei das Kriterium berühmt gewesen.
Okay.
Und dass er Lennon aus Bequemlichkeit gewählt hätte. Also das passt überhaupt nicht zu anderen Aussagen, die er später macht.
Und mit Bequemlichkeit, er wohnt in Hawaii, da und jemanden in New York umzubringen, ist doch nicht bequem.
Ja, keine Ahnung, was er da als bequem empfindet, ist wahrscheinlich auch jenseits unserer
Vielleicht, weil der Hauseingang überdacht war oder so, ja. Gut sitzen konnte.
Also sein Ziel, was er verfolgt in dieser schwarzen Wut, in der er sich dauerhaft befindet, ist auch berühmter zu sein als die Beatles. Ne, was wiederum auch nicht zu seiner Gottesorientierung in Bescheidenheit und Demut passt. Das kumuliert jetzt in den...
Er ist ja nicht allein, ne? Mit dieser Motivation.
Nee.
Wir werden, glaube ich, noch so ein paar Situationen haben, oder also wir intern werden, glaube ich, noch häufig mal die Situation haben, wo wir darüber sprechen, welche Themen wir in dem Podcast ansprechen können. Und es gibt halt bestimmte, bei denen ich ein bisschen skeptisch bin, deshalb, weil man halt weiß, dass die Tat selber in einem hohen Maße motiviert wurde, davon dadurch berühmt werden zu wollen. Denn ich sage immer, wenn du heutzutage auf einen Schlag garantiert berühmt werden willst, egal wie viel Talent oder sonst was du hast, dann wirst du das, indem du Leute tötest.
Ja.
Leute werden immer zu Stars gemacht, immer. Wenn sie erfolgreich mehrere Leute vor allen Dingen töten, dann werden sie medial zu Stars gemacht, was ich halt hochgradig problematisch finde.
Und gerade bei so Amokläufen oder so, wo die oft einfach auch diese Aufmerksamkeit wollen. Und du
erfüllst
dann,
ihnen immer den größten Wunsch.
Genau, du erfüllst ihnen den größten Wunsch und gleichzeitig sorgt das natürlich dann auch für Nachahmer, weil die sehen ja, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, aber mein Vermächtnis, nämlich dass alle über mich reden und schreiben und sich Namen Gedanken kennen. Machen, wie war er denn, wie war seine Kindheit und so weiter, genau. They will remember my name. Und
die werden sogar oft noch, die zitieren ja sogar noch oft das Manifest, die Medien.
Genau.
Und machen dann so Berichterstattungen, wo man die Leute sieht wie in einem Actionfilm und sagen dann, ja, das und das waren seine Ziele und so. Hm. Das finde ich halt so.
Das ist aber eine ständige, große Diskussion.
Die werden verfilmt später für Kinofilme und.
Die aber nie bewirkt, dass jemand sich entscheidet, mal nicht zu berichten oder zumindest nicht namentlich zu berichten, was ja schon mal ein Anfang wäre, dass man sagt, wir berichten über die Tat, aber nicht über den Täter.
Ja.
Aber ja, gut,
das ist also das ist auch eine Überlegung, die ich tatsächlich bei der Recherche die ganze Zeit hatte.
Bei Chapman
Weil Chapman auch einer der Vertreter ist, der zwar die ersten 6 Jahre im Gefängnis keine Interviews gegeben hat, aber dann ging es los. Und der hat sich auch, also auch wo ich die Interviews, die ich gesehen habe und ihn selber agieren, der ist ja auch von Johnny Carson noch interviewt worden und so. Mhm. Es gab ja ein Rieseninteresse an ihm, das hat er schon genossen. Also
von jemandem, der auf seiner Hitlist stand, ne?
Das ist ja auch so ein typisches Phänomen von den Leuten, die Bengalos im Block abbrennen, ne? Da ist ja auch eine ständige, ist natürlich eine andere Fallhöhe, aber eine ständige mediale Diskussion darüber, sollen wir die Idioten jetzt zeigen? Oder sollen wir sie nicht zeigen? Ne? Weil wenn wir sie zeigen, machen sie es beim nächsten Mal sowieso, weil die es geil finden. Also
oder die Streaker, ne? die nackt über den Platz laufen. Und
ja,
so.
Genau. Mhm.
Aber ich meine, guckt euch mal jetzt, wenn wir beim Thema Psychopathen und Killer sind, wie fast jeder Psychopath oder Killer hat seine eigene Show. Und ich meine, wir haben jetzt auch hier einen Podcast, wo wir sozusagen 2 Stunden über einen Killer reden. Also eine größere Ehre kann einem ja gar nicht mehr zuteil werden. Und irgendwie einer hat es ja auch gesagt, die sicherste Chance, eine Netflix-Serie zu bekommen, ist, mehrere Leute umzubringen.
Ja, wobei man halt sagen muss, dass du die ja noch unterteilen musst. Also gerade bei den Upsi, da ist mir was umgefallen, gerade bei den Killern ist ja noch dieser Spree-Killer und dann eben die, also es gibt Serie und Spree, glaube ich, ist die Unterteilung. Bei Serie ist es halt nicht motiviert dadurch, dass man sich denkt, ich möchte berühmt werden oder so, sondern es sind halt ganz andere Motivationen. Bei Einzelfällen ist es, glaube ich, je nachdem. Und dann gibt es halt diejenigen, die mit der Waffe eben ins Postamt gehen oder in die Schule gehen und so weiter und so fort und dort auf einen Schlag halt versuchen, möglichst viel Schaden anzurichten, ne? Und das ist ja nicht alles dasselbe.
Ja, und diese Überlegung, jetzt zum Beispiel, wann kumuliert das, wann bricht das durch, wann wird's wirklich, wann kommen so alle Fäden zusammen des Verrücktseins und ne, wann ist die Situation so kritisch, dass sowas zum Durchbruch kommt, das finde ich den eigentlich spannenderen Moment, als sich die Person anzugucken, sondern in welcher Situation tut er was, wann und wann ist es für ihn nicht mehr handelbar. Also dieses System, das in so einer psychotischen Welt entsteht, ist ja extrem anstrengend für denjenigen, der es erlebt. Das heißt, er muss das ja auch die ganze Zeit bedenken und bedienen. Ich habe ganz lange mit Leuten gearbeitet, die Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis haben. Und das ist eine hoch anstrengende Erkrankung. Wenn es Episoden gibt, wenn die Medikation nicht greift, stehen die unter einem enormen Leidensdruck und sind gleichzeitig hoch angespannt und folgen tatsächlich inneren Stimmen. Und wenn ich zum Beispiel mit einem Bewohner oder einer Bewohnerin, die gerade laute Stimmen hört, sprechen wollte, dann musste ich manchmal richtig laut schreien, damit die mich überhaupt hören, weil die Stimmen so laut sind. Also daran kann man sich ungefähr mal vorstellen, was in so einem Kopf an wirklichem Chaos los ist. Und genauso chaotisch werden auch die Abläufe beschrieben. Mark David Chapman hält sich zwischen Oktober und Dezember 1980 häufiger in New York auf und bereitet.
Entschuldigung, ich muss ganz kurz nochmal unterbrechen, weil du das gerade angesprochen hast. Dieses mit dem Stimmen hören, sind die Leute sich denn, wenn sie gerade nicht die Stimmen hören, dessen bewusst, dass die Stimmen, die sie hören, nicht echt sind? Also ist das phasenweise, dass man sie hört und dann auch zuhört und sich dann andererseits wieder denkt, das ist aber nicht real? Oder denken die zu jedem Zeitpunkt, dass diese Art von Stimmen und Kontaktaufnahme, nenne ich das jetzt mal, irgendwie, dass das real ist?
Das Typischste ist eigentlich, dass die Therapie, der Therapiebeginn oder der Betreuungsbeginn oder was auch immer, wie man es nennen möchte, so schwierig wird, weil es unter diesen Stimmen hören und in dieser Welt sein keine Krankheitseinsicht gibt, häufig. Also die müssen erstmal in die Ruhe kommen überhaupt. Früher hat man die Leute dann festgebunden, ne? Mhm. Ganz klassisch, dass die mal in die Ruhe kamen. Mhm. Jetzt gibt es ja Medikamente, die angst- und stimmenmindernd sind, wo man aber genau gucken muss, was hat denn dieser Mensch für Beschwerden und vor allen Dingen Medikamente, die diese bedrohlichen Stimmen sozusagen dämpfen. Ne? Und dann ist es möglich, ranzukommen.
Okay, das ist, wie es behandelt wird. Aber.
Ja, aber in der Wahnwelt selber wäre jetzt meine verstiegene Aussage, sich bewusst zu sein, dass ich gerade Stimmen höre, die es nicht gibt, nicht möglich.
Okay.
Weil die so real sind.
An Phobien, das ist ja auch so eine übersteigerte Form einer an sich ja realistischen Angst. Also man gibt ja keinen Grund, nicht irgendwie ein bisschen Angst vor Höhe zum Beispiel zu haben. Aber da sind die Leute sich ja durchaus dessen bewusst, dass ihre Angst nicht ersteigert ist.
Ist auch keine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis.
Nee, das ist klar.
Kann aber
das
Teil einer solchen Erkrankung sein. Deshalb ist also das kognitive Erfassen meines eigenen Verhaltens und es trotzdem nicht ändern zu können. Also zu erfassen, ich muss jetzt 30 Mal gucken, ob der Herd aus ist oder nicht. Das raff ich dann ja. Ne, dass das ein Problem ist und das hindert mich an Sachen, also will ich versuchen, da möglichst drum rumzukommen oder etwas das abzustellen oder in Therapie zu gehen. Das gelingt nicht, wenn ich aktiv psychotisch desorganisiert bin.
Das macht es ja für diese Personen, die betroffen sind, ja nochmal tausendmal schwieriger. Ne?
Ja.
Wenn du im Prinzip als jemand, der ihnen helfen möchtest, konkurrierst mit einer Stimme im Kopf, die beide als gleichwertig wahrgenommen werden.
Ja.
Die eine Stimme sagt dir, der Typ will dir doch auch nicht helfen. Der will doch auch nur, keine Ahnung, was an dein Geld oder ist von der Regierung, will dir den Chip implantieren. Weiß der Teufel, was da im Kopf vorgeht, ne?
Ja, und es gibt auch unterhaltsame Stimmen. Also wenn ihr vielleicht mal Leute gesehen habt in der Obdachlosen-Szene, die so vor sich hin kichern oder so, manchmal hören die auch lustige Stimmen. Ja, also das gibt es schon auch. Aber es gibt eben auch viele bedrohliche Stimmen. Ich hatte zum Beispiel einen Kontakt in einer Betreuung. Mit dem bin ich spazieren gegangen. Der ging sehr gerne spazieren. Und schaffte das auch ganz gut. Der war schon relativ alt und stand unter schweren Medikamenten und hörte aber regelmäßig die Stimme seiner verstorbenen Mutter, die ihn laut zwang, sich hinzuknien und zu beten.
Okay.
Und das wussten, also der sprach gar nicht mehr, aber wir wussten das aus den alten Krankenhausakten.
Ist das denn so bunt verteilt, wie das gerade den Eindruck macht? Also so quasi, es gibt eine Stimme, die sagt dir, putz dir die Zähne, der nächste hat eine Stimme, die ihm Witze erzählt und halt nur einer von Tausenden hat eine Stimme, die sagt, ich bin Satan, töte deinen Hund oder so?
Ja, oder häufig beleidigen die Stimmen die Personen selber oder bedrohen die Personen selber. Also beispielsweise hatte ich einen Kontakt zu jemandem, mit dem ich nicht arbeiten konnte, wenn der
Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was deine Art von Arbeit überhaupt ist.
Ich habe in einem Projekt gearbeitet, das ein Wiederbeheimatungsprojekt war, als die psychiatrischen Langzeitstationen wegen der Psychiatrie-Enquete aufgelöst werden sollten. Da ging es darum, ist vielleicht für unser Thema auch spannend, in den 70er Jahren waren Psychiatrien Verwahranstalten in großen Schlafsälen. Und es war eigentlich wie Gefängnis und es gab relativ wenig gute Therapie. Dann gab es die Patientenaufstände und die Psychiatrie-Enquete, wo man die Zustände verändern wollte, unter anderem die Langzeitstationen auflösen und Wiederbeheimatungsprojekte starten in kleineren Wohngruppen. Und ich habe in einem Projekt gearbeitet, wo eine komplette Station aufgelöst wurde mit alten Menschen, die am Euthanasieprogramm auch noch vorbeigeschraubt sind. Es gab nicht viele alte Menschen mehr mit psychischen Erkrankungen. Die sind während des Zweiten Weltkriegs und der Nazizeit ja vernichtet worden in den Kliniken, aus den Kliniken heraus. Aber das waren 13 Leute, die nochmal im relativ hohen Lebensalter in ein nicht gekennzeichnetes Wohnhaus umgezogen sind. Und das war ein Pilotprojekt und da habe ich gearbeitet. Und das war, glaube ich, das Allerlehrreichste in meinem ganzen Leben. Weil, also ich würde jetzt immer behaupten, wenn man mal Psychiatrie gemacht hat und wenn man mal Gastronomie gemacht hat, dann kann man überall arbeiten.
So vermutlich auch nah beieinander.
Ja, ja. Ja, und da gibt's, also da habe ich auch tolle Geschichten erlebt, auch ganz lustige Geschichten. Ich hatte mal eine Dreifachschicht und sage im Spätdienst, das war so ein, also ich wurde immer gefragt von Praktikanten, ihr macht doch hier überhaupt nichts, ihr sitzt ja die ganze Zeit nur. Und unsere Aufgabe war aber natürlich total zu merken, wann fängt es jemandem an, schlechter zu gehen? Also du hast die ganze Zeit die Antennen an und du siehst das an kleinen Sachen. Glitzern die Augen, wippt er häufiger, wird er unruhiger, wie oft kniet er sich hin? Wir hatten einen Bewohner in dem Wohnheim, der hatte immer so, bei dem wurde das immer so schlimm, dass der anfing, ganz, ganz, ganz viel Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. Also wie oft geht er zum Wasserhahn und trinkt? So, ja, das hat viel mit Aufzacksein zu tun und ja, macht ein guter Gast, wird auch, der guckt sich auch genau an, wie sitzt ein Karl-Heinz gerade an der Theke, wenn er das Schillern in den Augen kriegt, dann sage ich ihm, ich glaube, du gehst mal besser nach Hause, ne, weil ich weiß, eine halbe Stunde später haut der Eugen ein paar auf Oma, so, dann weiß ich, als guter Gast wird schon, der kriegt jetzt den 17. Schnaps nicht mehr. Sondern da rufe ich mal ein Taxi. Ja, bei Chapman geht es jetzt wirklich in diesen 3 Monaten, Oktober bis Dezember, richtig, richtig los. Der plant konfus, aber er plant und er tut. Er wird auch von allen möglichen Zeugen im Nachhinein überall wieder erkannt. Der ist unheimlich umtriebig. Er reist im Oktober nach New York, will da schon Lennon töten, tut es nicht.
Aber wie auffällig muss man sein, wenn die Leute einen erkennen, ohne dass was passiert ist, ne?
Ja, also er muss sehr, sehr unangenehm gewirkt haben auf viele Menschen, weil er auch immer so ein bisschen dieses glitzerige, schwitzige und ganz viel geredet hat und sehr anbiedernd war. Vor allen Dingen immer im Kontakt mit prominenten Leuten, also als Autogrammjäger oder so. Also er tötet Lennon nicht, und lässt sich von einem Film inspirieren, seine Pläne zu stoppen. Der Film heißt Ordinary People, den schaut er sich da an und fährt dann wieder zurück. Also, aber auf macht einen Umweg zu seinem Freund Dana Reeves. Wir erinnern uns, der hat ihm auch dieses Buch Der Fänger im Roggen empfohlen und ihm diesen Job im Krankenhaus vorher mal verschafft. Der besorgt ihm eine Waffe und Munition. Also die Waffe hat er ihm schon vorher irgendwann mal besorgt, aber die Munition, diese Hohlmantelgeschosse, auf die er Wert legt, weil er später sagt, er wollte sicher gehen, dass Lennon tot ist. Diese Hohlmantelgeschosse machen eine unglaubliche Zerstörung, wenn sie aufprallen. Die hat er noch auf dem Rückweg von New York besorgt.
Und der Kumpel denkt sich nichts dabei.
Ja, so, es ist dieses Waffenland, das ist ja auch so eine Sache. Also, ne, das ist, besorg mir das mal, so, der hat keine Lunte gerochen. Er kehrt also erstmal wieder nach Hawaii zurück und erzählt das dann seiner Frau, dass er davon besessen ist, Lennon zu töten. Er zeigt ihr die Waffe, er zeigt ihr die Kugeln und seine Frau informiert weder die Polizei noch die psychiatrischen Dienste. Also sie reagiert gar nicht darauf.
Hat sie Angst um ihr Leben?
Das weiß man nicht so genau. Sie gibt später eine Pressekonferenz, die einigermaßen bizarr ist. Chapman sagt später, dass wohl auch dann viel gebetet wurde für ihn, dass das so die Lösung sein sollte. Und dass ihm die Nachricht, du sollst nicht töten, im Fernsehen angeblinzt hat. Und auch noch einmal erschien auf einem Wandbehang, den seine Frau in der Wohnung angebracht hat, Also da geht es schon sehr wahnhaft wieder zur
Erschienen Sache. Finde ich gut. Die Frau stellt sich gerade hin und macht so einen Wandteppich riesengroß. Du sollst nicht töten.
Ja, er sagt, da hat er dieses wie ein Menetekel gelesen. Ne? Also da erschien ihm diese Schrift. Und naja, also er macht auch einen Termin bei einem klinischen Psychologen auf Anraten seiner Frau. Der hält ihn aber nicht ein und er fliegt am 6. Dezember nach New York zurück. Er überlegt sich auf der Reise auch, sich selber zu töten, indem er von der Freiheitsstatue springt. Ne? Also
aber auch ein Hang zum Drama, ist, ne?
Ja,
ich wollte
ne?
gerade sagen.
Also immer so größenwahnig, ne? Spring doch mal so runter, wo normaler Selbstmörder runterspringen, muss es gleich die Freiheitsstatue sein. Ich fand es auch ein bisschen übertrieben. So, sorry. Am 7. Dezember spricht Chapman den Sänger James Taylor an der U-Bahn-Station, die direkt an der 72nd Street liegt, an der 72. Straße vor dem Dakota. Da treibt er sich die ganze Zeit rum. James Taylor berichtet davon später in einer Radiosendung und sagt, der Typ hat mich irgendwie an die Wand gelabert, der hat geglitzert vor wahnsinnigem Schweiß und Taylor lässt ihn stehen und geht seiner Wege. Berichten zufolge, sagt später ein Taxifahrer, hat Chapman dem Taxifahrer Kokain angeboten. Chapman übrigens kommt unter in einem YMCA-Hostel am 6. Dezember und kann es nicht aushalten, in diesem YMCA-Hostel wohnen zu bleiben, weil neben ihm ein homosexuelles Paar wohnt. Das ist mit seinem Glauben nicht vereinbar. Also geht er für viel Geld, das er eigentlich gar nicht hat, ins Sheraton, das auch näher an dem Dakota liegt. Dort bucht er sich in der Nacht des 7. Dezember noch eine Prostituierte. Der ja
wenn dann richtig. Ich finde auch gut, dass er sagt, richtig, ich kann es mit dem Gewissen und meiner Religion nicht vereinbaren, dass neben mir Schwule sind, deswegen gehe ich in den Hotel und hole mir Nutten und Koks.
Genau. Genau so macht er es. Er liest auch parallel die ganze Zeit in der Bibel. Die findet man später aufgeklappt im Johannesevangelium, wo er hinter Johannes, das im Englischen John, dann Lennon geschrieben hat. Oh. Diese Prostituierten, erzählt er, die macht später auch eine Aussage, dass ihm ganz wichtig ist, dass sie sich wohlfühlt. Die ist auch lange da. Also der ist mit der unwahrscheinlich freundlich und sie ist einigermaßen irritiert, weil der so ein anstrengender Typ ist mit so ganz viel Redebedürfnis. Danach spricht Chapman mit seiner Frau am Telefon und sagt, es geht hier irgendwie alles ein bisschen schwierig. Was ich erzählte natürlich nicht, dass er bei einer Prostituierten war, aber dass es nicht gut ist, kommt sie mit und sie schlägt ihm vor, dass es jetzt wichtig wäre, zuerst an seiner Beziehung zu Gott zu arbeiten.
Was hat er ihr denn gesagt, warum er nach New York will, wenn er ihr gesagt hat, er will John Lennon umbringen?
Naja, hat halt immer seine Reisen, ist halt immer, ne, sie hatte sich da schon mit abgefunden, der war kein besonders beständiger Ehegatte, der jetzt ständig zu Hause war. Ne? Und wir kennen das ja aus anderen Zusammenhängen. Wir hatten ja in der ersten Folge auch schon mal das Vergnügen mit einer Ehegattin von einem Serienmörder. Die sind halt manchmal vielleicht auch nicht so undankbar, ne? Wenn er nicht zu Hause ist. Also. Ja. Ja, am Morgen des 8. Dezember verlässt Chapman das Zimmer im Sheraton Hotel. Am Tag vorher hat er sich in einem Shop eine Ausgabe des Buches Der Fänger im Roggen gekauft. Das hat er als Zeichen erlebt, dass es dort stand. Und auch ein Album, das Album Double Fantasy, das erste Album von John Lennon und Yoko Ono, das gemeinsame Album mit diesem ganz berühmten Cover drauf, wo sie sich küssen. Er lässt im Sheraton persönliche Gegenstände zurück, wo er später auch sagt, er will, dass die Polizei das findet. Er schreibt in sein Exemplar vom Fänger im Roggen, schreibt er rein, das ist mein Manifest und signiert es selber mit Holden Caulfield. Dann verbringt er den größten Teil des Tages in der Nähe des Eingangs des Dakota-Wohnhauses, wir erinnern uns, ne, mit diesem großen Bogen, und spricht mit Fans und dem Portier und so. Und zu der Zeit ist es da überhaupt kein Problem. Das ist relativ schlecht gesichert, würde man aus heutiger Sicht sagen. Aber damals war das einfach so, dass da halt ständig irgendwie Leute chillig vor dem Dakota rumgestanden haben Und Lennon selber hat das noch an dem Tag, als er ermordet wurde, gesagt, dass er das so, so genießt in seit seinen 7 Jahren, die er da in New York ist, dass er einfach so auf die Straße gehen kann, dass er ein lässiges Gespräch führen kann und dass die New Yorker so lässig sind und es überhaupt nicht unangenehm ist, sondern dass er so ein viel, viel freieres Leben führen kann als in England. Ja, und deshalb stehen da relativ viele Fans mit denen, die auch warten, dass da jemand rauskommt, der berühmt ist, dem man mal eine LP unter die Nase halten kann oder einen kleinen Smalltalk halten kann oder ein Foto machen kann. Und ja, er spricht da mit Leuten, er verabredet sich mit 2 Mädels auch nochmal, die dann später wiederkommen. Die beschreiben ihn also als ganz nett und ein bisschen merkwürdig. Ja, und jetzt ist es früher Morgen und Chapman ist abgelenkt durch ein Gespräch und er verpasst, wie John Lennon aus einem Taxi aussteigt und ins Dakota reingeht. Er ist ziemlich frustriert deswegen, hat diese Platte dabei, hat die Waffe dabei, hat seine Ausgabe vom Fänger im Roggen dabei und wartet weiterhin vor dem Dakota. Später am Morgen kommt Lennons Haushälterin, Yoko Onos und Lennons Haushälterin vorbei, die gerade von einem Spaziergang mit dem 5-jährigen Sohn Sean zurückkehrt. Und Chapman geht auf den Jungen zu, schiebt sich vor die Haushälterin, ist ganz freundlich und grüßt die und gibt dem kleinen Sean die Hand und sagt, du bist aber ein wunderschöner Junge, und zitiert John Lennons Lied Beautiful Boy, Darling Boy. Sagt ihm, ne, und bald ist ja auch Weihnachten, freust du dich ja bestimmt schon drauf, und die Haushälterin und der Junge gehen rein. Ja, es ist wirklich eine tragische Entwicklung. Lennon signiert, davon gibt es ein extrem berühmtes Foto, 6 Stunden vor dem Mord, eine Kopie von Double Fantasy für Chapman. Das Foto macht Paul Gorish. Gegen 17 Uhr verlassen Lennon und seine Frau das Dakota, um in die nahegelegenen Plant Studios zu gehen, um eine Platte aufzunehmen. Und als sie zu ihrer Limousine gehen, sagen sie gar nichts. Und Chapman hält Lennon und Yoko Album Double Fantasy zum Signieren unter die Nase. Er hatte das vorher am Vortag ja in diesem Antiquariat gekauft, das als Zeichen gesehen. Und ja, der Amateurfotograf Paul Gorish, der steht bereit und macht dieses berühmte letzte Foto von John Lennon, als Lennon das Album signiert. Chapman sagt später, er hätte versucht, Gorish zum Bleiben zu bewegen. Und er habe auch einen anderen herumlungernden Lennon-Fan gebeten, an dem Abend mit ihm auszugehen. Sagt, er hätte Lennon an dem Abend nicht ermordet, wenn das Mädchen seine Einladung angenommen hätte. Oder wenn Gorish geblieben wäre. Aber er hätte es wahrscheinlich an einem anderen Tag versucht. Übrigens äußert sich später David Bowie, dass er kontaktiert wurde von der Polizei, die bei den Unterlagen von Mark David Chapman Karten gefunden haben für David Bowies am Tag nach dem 8. September, für den Karten für den 9. Bowie hat mitgespielt in The Elephant Man am Broadway, und der Mark David Chapman hatte eine Karte in der ersten Reihe, und John Lennon und Yoko Ono hatten für den 9. September auch Karten in der ersten Reihe für diese Vorstellung.
Wie er das?
Bitte?
Wer das wusste?
David Bowie hat das erzählt bekommen von.
Also Bowie hatte Karten, ich war gerade bei Chapman, hatte Karten.
Nee, Mark Chapman hatte eine Eintrittskarte, und John Lennon und Yoko Ono hatten auch Karten gebucht für diese Vorstellung am Abend des 9. Und darüber wurde David Bowie später von der Polizei informiert. Und Bowie hat dann später dazu gesagt, I was second on his list, haben die Detectives gesagt. Chapman hatte eine erste Reihe Ticket.
Nee, also doch, meine Frage wäre doch die gewesen, ob der Chapman wusste, dass Lennon und Yoko Ono die Karten hatten.
Ja, das muss er irgendwie erfahren haben. Er hat sich auch viel mit diesem Portier unterhalten, und ich weiß nicht, welche Möglichkeiten er hatte, das zu erfahren.
Also die Chance, dass wenn er an in der Situation John Lennon nicht erschossen hätte, wäre hoch gewesen, dass er ihn irgendeinem anderen Tag noch erwischt hätte.
Ja, aber die Idee war auch, David Bowie zu erschießen. Ne? Also das kann auch genauso gut die Idee gewesen sein. Also die Nacht, nachdem John Lennon getötet worden ist, ne, sah David Bowie von der Bühne aus drei leere Sitze und sagt dann später, das war so schwierig, diese Show weiterzumachen. Er hat es fast nicht durch die Performance geschafft. Und das Ironische ist eigentlich, dass der erste Hit von David Bowie, Fame, auf dem Album Young Americans, kennt ihr vielleicht, da ist der Co-Autor John Lennon. Und letztlich war es ja auch die Berühmtheit, die dann ja diese große Gefahr letzten Endes dann auch begünstigt hat. Ne? Ja, also es ist alles hochdramatisch und jetzt ist es 22.50 Uhr und Lennon und Ono kehren in einer Limousine zum Dakota zurück. Sie steigen aus dem Fahrzeug aus, gegen ihre Gewohnheit, mit dem Fahrzeug in den Innenhof zu fahren. Kommen an Chapman vorbei, gehen zum Torbogeneingang und von der Straße hinter ihnen feuert Chapman 5 Hohlspitzgeschosse aus dem 38er, von denen 4 Lennon in den Rücken und die Schulter in den Arm treffen. Eine Zeitung berichtete später, dass Chapman vor dem Schießen leise Mr. Lennon gerufen habe und dann wie in so eine Kampfhaltung gefallen sei. Chapman selbst sagte, er erinnert sich nicht daran, etwas gesagt zu haben, und Lennon hätte sich nicht umgedreht. Er wüsste aber sehr genau, dass er immer geschrien hätte, also dass eine Stimme zu ihm geschrien hätte, do it, do it, do it, do it. Yoko Ono läuft hinter Lennon und rennt hin. Lennon sagt selber noch, er sei getroffen. Sie sagt, leg dich bitte hin. Chapman bleibt am Tatort und scheint The Catcher in the Rye, Finger im Roggen, zu lesen, als die New York Police Department Beamten eintreffen und ihn ohne Gegenwehr festnehmen. Die Ersthelfer erkennen, dass John Lennons Wunden schwer sind und beschließen, nicht auf einen Krankenwagen zu warten. Sie bringen ihn sofort in einem Streifenwagen ins Roosevelt Hospital. Da gibt es ein Interview mit einem Sanitäter, der sagt, wir haben den Patienten zuerst nicht erkannt in der Notaufnahme, glauben es auch nicht, als sie seine Personalien finden und seinen Personalausweis und $10.000 in bar. Erst als Yoko Ono in die Notaufnahme rennt, erkennen sie, wer da vor ihnen im Sterben liegt. Und der Sanitäter berichtet, es waren 4 Schussverletzungen, 3 im oberen Brustbereich, 1 im linken Oberarm. Sie operieren ihn direkt in der Notaufnahme, öffnen den Brustraum, Herzkatheter, Herz wird offen massiert. Aber alle vom Herzen wegführenden großen Blutgefäße sind so vollkommen zerstört, er ist nicht zu retten. Und der Sanitäter muss es Yoko Ono sagen. 3 Stunden später sagt Chapman der Polizei, ich bin sicher, der große Teil von mir ist Holden Caulfield, der die Hauptperson in dem Buch ist. Der kleine Teil von mir muss der Teufel sein.
Tja, krasse Geschichte. Und es zeigt auch, dass ein kleiner Teufelteil ausreicht, um ja, Furchtbares eben zu vollbringen. Es ist eigentlich krass, weil ich habe erst durch jetzt diese ganze Geschichte ist mir überhaupt erst bewusst geworden, dass das alles an meinem Geburtstag passiert ist. Ich wusste das bislang gar nicht, dass es so ein Riesenthema gibt an meinem Geburtstag. Vielen Dank fürs Zerstören aller weiteren Geburtstage von mir, Alice. Danke.
Ja, das war wunderbar.
Ja, das wälzt jetzt große Schuld auf mich. Ich muss sehen, wie ich damit umgehen kann, Etienne.
Ich finde das spannend.
Eine Torte könnte helfen.
Was ich noch interessant fand an dem Hergang beziehungsweise an dem, was unmittelbar nach den Schüssen passiert ist, ist, dass sowohl die Ersthelfer als auch später die Ärzte und Sanis im Hospital teilweise sehr unterschiedliche Angaben gemacht haben, was den Hergang betrifft. Ne? Ob was gesagt wurde, wann er irgendwie wie gedreht, abgeholt, wie verletzt und so weiter war. Was ich so spannend fand, weil das ja allesamt Leute sind, die jetzt an keiner Verschwörung oder so beteiligt sind und wo es auch keiner annimmt. Und wie oft wir das in der Zukunft bestimmt auch noch haben werden, dass Leute versuchen, anhand widersprüchlicher Aussagen von Menschen zu folgern, dass die offenbar Dreck am Stecken haben müssen. Und das fand ich in diesem Zusammenhang so spannend, wenn du halt Menschen hast, die einfach nur, ja, so seriöser kann man nicht sein, als irgendwie jemand, der dort in einem Krankenhaus als Chirurg arbeitet oder so. Und selbst die das Problem haben, dass man sich halt unglaublich schnell, leicht falsch an Dinge erinnert. Vor allen Dingen, wenn es so eine vielleicht Schocksituation, wie auch immer, oder eine besondere Situation dann auch ist und man erkennt, oh, mein Patient, den ich hier reinbekommen habe, ist eben John Lennon.
Ja, und dieser Schock, der war wirklich weltweit so groß an diesem nach diesem Mord. Ich kann mich selber noch erinnern, wie wir das in der Tagesschau gesehen haben. Das weiß ich noch. Ich sehe meine Schwester noch weinen. Wir waren alle total entsetzt. Und die ganze Welt war wirklich bewegt davon. Und danach war auch dort nichts mehr wie vorher. Also die Dakota, es hat ganz andere Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen, wie es eben häufig so ist, ne, wenn solche Dinge irgendwo passieren. Ich erspare euch mal diese lange Geschichte zum Prozess, das und wie er dann später verurteilt wurde. Fakt ist, er wurde lebenslänglich wegen Mordes zweiten Grades verurteilt und versucht seit 2020 immer wieder alle 2 Jahre auf Bewährung rauszukommen.
Seit 2020?
Ja, seit 2020 erst, seit 2000 versucht er bis, also das letzte Mal jetzt 2020, alle 2 Jahre wieder stellt er einen Antrag auf Entlassung. Das immer wieder von einem dreiköpfigen Jurorenteam negativ beschieden wird und auch um Yoko Ono zu schützen. Also es gab eine Auflage, dass er therapeutisch behandelt werden muss im Strafvollzug und die kommen nicht zu der Einschätzung, dass es möglich ist, dass er draußen keine Gefahr mehr darstellt. Yoko Ono berichtet auch regelmäßig immer wieder darüber, wie große Angst sie hat, dass er eines Tages entlassen wird.
Und weiß man was über, also wahrscheinlich ist er ja auch gar nicht heilbar, diese Defekte, diese psychischen, die er hat, die kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach heilen, würde ich jetzt mal sagen. Also ist das wirklich auch eine ernsthafte Gefahr? Das heißt, er wäre frei und es würde wahrscheinlich gar nicht so lange dauern und dann würde wieder was passieren.
Ja,
das ist natürlich rein spekulativ jetzt.
Aber. Es gibt ja immer diese Begründung, wenn er die Anträge stellt, ne, warum er nicht raus darf. Also als es zum Beispiel 2018 mal zum 10. Mal abgelehnt wurde, schrieb die Bewährungsbehörde an Chapman, dass er zwar ein relativ geringes Risiko durch Therapie habe, dass er jedoch den Mord an einer weltberühmten Person zugegebenermaßen sorgfältig geplant und durchgeführt habe, und zwar aus keinem anderen Grund als Bekanntheit zu erlangen, denn die Diagnostik, die nach der Festnahme stattfand, und zwar von insgesamt 9 Psychiatern, von denen 6 auf die Diagnose also Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis kam und psychotisches Erleben und einer in Verbindung mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, der wurde schon sehr, sehr gründlich untersucht und auch immer wieder befragt. Das Gremium hat es auch 2022 wieder abgelehnt, 2020 wieder abgelehnt, dass das mit dem Wohl der Gesellschaft nicht vereinbar sei. Und die nächste Anhörung ist in diesem August 2022.
Wir haben gesagt, es sei nur ausschließlich, um Bekanntheit zu erlangen?
Ja, also diese Begründung, die es in dem Prozess von ihm gab, dass er berühmt werden will, das sei eins der großen Argumente, dass er sehr wohl schuldfähig war und Verantwortung tragen muss.
Na gut, schuldfähig ist in Amerika ja jeder, ne? Also wenn man da schuldunfähig gesprochen werden will, da reicht es ja nicht aus, dass irgendwie Satan zu dir gesprochen hat oder so, ne?
Aber also das ist tatsächlich alles ein bisschen bizarr, wer sich damit nochmal beschäftigen möchte. Die Presse ist voll mit Berichten, auch über dieses immer wieder Parole. Anfragen. Er sitzt in der Anstalt, das fand ich auch in der Recherche unheimlich spannend, im Wendy Correctional. Das ist ein Gefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis in New York, all New York, das einige Berühmtheit in der letzten Zeit erlangte durch diese hohen Covid-Infektionen, die dort hatten. Vielleicht so als kleinen Plot-Twist zum Schluss. die in diesem Gefängnis in New York gibt es jemanden, der sich dort mit Covid auch infiziert hat, der ein Mitinsasse von Mark David Chapman ist. Und jetzt könnt ihr zum Schluss noch mal raten, wer sitzt da mit ihm, wenn ihr Lust habt.
Das ist nicht Peter Sutcliffe. Den hatten wir letztes Mal schon mit Covid.
Nee.
Kennt man den? Also kennt den jeder ja. Aus? Bill Cosby.
Fast. Du bist nah dran.
Was? Ja. Was?
Fast.
Pistorius?
Ist der in Amerika?
Nee, Quatsch, der ist in Afrika.
Wie heißt denn der Produzent? Ja.
Südafrika.
Harvey Weinstein.
Richtig.
Ja, holy
shit. Ging an Jochen.
Na ja, okay. Er hätte auch jeden anderen Hollywood-Produzent meinen können.
Ja, Harvey okay. Weinstein sitzt da auch.
Krass.
Ja, das waren also in meiner Vorbereitung so viele Quellen habe ich angeguckt, die so unterschiedlich waren und all dieses große Spinnennetz der Richtungen, aus denen man sich diesem Fall nähern kann, das ist fast so verrückt wie Mark David Chapman selber.
Mhm. Also es ist 40 Jahre her, ne? Und er ist jetzt erst 65, also der hat, wenn es gut läuft, noch einige Jahre vor sich, ne?
Ja. Er kriegt übrigens einmal im Jahr Besuch von seiner Frau, die hat zu ihm gehalten und in einer Pressekonferenz gesagt, also sie bleibt seine Ehefrau und sie ist zuversichtlich, dass er irgendwann entlassen wird. Einmal im Jahr gibt es da eine Zusammenführung der beiden.
Darf die nur einmal im Jahr, aber das ist ja jetzt nicht häufig.
Na, ja, für 48 Stunden können die dann zusammen sein. Also da gibt es so in diesem Correctional Center, da gibt es die Möglichkeit, dass Paare beieinander sein können, ohne beobachtet zu werden. Um es mal so zu formulieren. Das ist wohl nicht überall so. Wahrscheinlich wird sie ihn so auch normal besuchen dürfen, aber nicht allein und zum Vollzug der ehelichen Pflichten, wie es vielleicht dort heißen könnte, bei den presbyterianischen Christen. Ja. Ja.
Ja, ja, ja. Krasses Thema. Ganz anders als der letzte Fall. Ganz was anderes, aber spannend. Vor allen Dingen finde ich spannend daran, es ist ja was man so vermeintlich gut kennt. Also man weiß natürlich einiges schon darüber, aber dann, wenn es ins Detail geht, merkt man, wie wenig man doch eigentlich wirklich weiß über das, was da wirklich passiert ist. Und ja, vielen Dank für diese vielen Fakten.
Mir gefällt vor allen Dingen, wie du nochmal so Details aus deiner Arbeitswelt und aus deinem Know-how hier mit einstreust, so die ganzen psychischen Feinheiten der Täter und so. Das finde ich total spannend zu hören. Ja.
Jedenfalls.
Ja, ich bin jetzt schon gespannt, was in Folge 3 auf uns wartet. Ja, ja, ja. Mal gucken, ob man da dann schon eine Pattern erkennen kann oder so. Du kannst auf jeden Fall einen Mord in dein Büchlein eintragen,
ja,
Jochen.
Ich hol's mal wieder raus. Ich habe gedacht, ja, passiert gar nichts mehr, aber einen Mord haben wir.
Ja. Ja, wir versuchen natürlich auch so ein bisschen unterschiedliche Fälle zu finden und nicht nur Serienmörder oder nur Promis und so weiter und so fort, sondern so ein bisschen gemischt. Dass für jeden was dabei ist.
Genau. Und ich freue mich schon total auf die dritte Folge, weil da muss ich beim Recherchieren die ganze Zeit ein bisschen lachen. Also ich glaube schon, dass es nächstes Mal ein bisschen lustiger irgendwie wird. Glaubst du nicht auch, Georg? Du weißt.
Wir haben aber euch heute schon sind wir aufgetauter gewesen als, glaube ich, beim letzten Mal. Oder? Ja. Muss ich auch ein bisschen aneinander gewöhnen, glaube ich.
Ja, und jetzt gegen Ende wurde es natürlich noch ein bisschen trauriger, weil da einfach gegen Ende dieser Mord steht. Ne?
Das werden wir, glaube ich, immer haben, das Problem, dass es traurigen Background gibt.
Das könnte sein, ne, dass wir zum Schluss immer bei einem Mord landen.
Gut. Ja. Das war's mit Verbrechen ohne richtigen Namen. Lasst uns auf gar keinen Fall Feedback zur zweiten Folge da. Wir hören uns hoffentlich dann bei der dritten Folge wieder. Danke Alice, danke Jochen, danke Georg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.